Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's extrem gechillt, denn ich habe vorhin ein Paket erhalten von Julian. Der hat mir wirklich, wie letzte Woche versprochen, 100 Teebeutel Ostfriesentee zugeschickt. Den ersten habe ich jetzt schon mal, nicht, dass das hier runterfällt, direkt eingeläutet.
Der ist heute sehr voll.
Das heißt, 99 Episoden können wir noch. Das hier ist die erste von vielen.
Geil. Also bei der 361. Folge ist dann der letzte Teebeutel aufgebraucht.
Ja, es sei denn, Leute fangen sich an, hier im Studio zu bedienen. Das kann natürlich sein, ne? Also da, wenn da in der geteilten Küche da eine große Packung aus Friesentee rumsteht, wer weiß,
wie schnell die leer ist. Ja, wäre ich jetzt auch nicht böse drum. Also das kann sich ruhig spreaden.
Jeder ist herzlich dazu eingeladen.
Affiliate-Link ist in der Beschreibung. Schaut vorbei beim Ostfriesentee.
Aber Leute, ich freue mich auf die Episode heute. Wir haben wieder ein buntes Sammelsurium an Themen mit dabei.
Oh ja,
Apple
Mann.
Ist natürlich am Start. Es gibt neue Gerüchte zum HomePad.
Was Alter, ein iPad ganz ehrlich, das ist mit so ein verrücktes Thema
ist. Ja, Apple Intelligence wurde niedergedrescht von CNET. Wir müssen über die PlayStation Portal sprechen und die GTA Definitive Edition, mal ein bisschen Gaming-Themen hier wieder back am Start.
Aber
Google soll eventuell Chrome verkaufen. Oha.
Ja, das ist ein sehr wildes Thema. Da hängt sogar noch viel mehr mit drin als Chrome, aber das bequatschen wir später. Wir haben noch 500 kW Supercharger auf der Liste stehen. Da gibt's Neuigkeiten und Ioniq 9 ist am Start und noch ein paar weitere kleine Themen. Aber ich würde sagen, Felix, ich muss dir erstmal ein bisschen was von meiner Woche erzählen, denn es war tatsächlich sehr verrückt. Du wirst dich einmal freuen, weil ich gleich noch eine richtige Premium-Story für dich am Start habe. Vorher ist es aber einfach gerade so lustig, man müsste diesen Anblick hier sehen bei uns. Wir sind zu einem Lagerhaus geworden und ich hatte auch so unangenehme Situationen mit Postboten, einfach weil ich 10 Weihnachtsbäume bestellt habe, und zwar künstliche Weihnachtsbäume.
What?
Und du musst dir vorstellen, das sind so richtig große Pakete. Und es steht jetzt alles voll mit Weihnachtsbäumen. Und das Unangenehmste war, dass ein Postbote 4 Weihnachtsbäume gebracht hat. Und auf jedem Paket ist halt auch so fett so ein Weihnachtsbaum aufgedruckt. Das ist also nicht so ein Paket, wo man nicht weiß, was da drin ist, sondern dieser Postbote kam dann so. Und ihr kennt das ja auch vielleicht, es gibt auch so Postbote, die sind dann auch so selber so Schnacker. Ne, die bringen nicht einfach so die Post, sondern die sind immer noch so, die sind immer noch so dabei, so einen Joke zu machen und einen noch so ein bisschen zu necken. Und genau so einer war das. Finde ich an sich auch mega cool. Und er so, ja, ein Weihnachtsbaum reicht ja auch nicht, ne? Ich so, nee,
nö.
Brauchst du schon
vor allem
in jedem
nicht, wenn
Raum
man so ein großes Anwesen hat. Da muss da in jedem Raum mindestens ein Weihnachtsbaum stehen.
Oh, ja,
und dann
ja.
Ist der Garten noch nicht bestückt, ja?
Dann ist der Garten noch nicht bestückt, ja. Also, keine Ahnung, ich hätte da auch jetzt groß die Erklärungskeule springen können, aber will man das? Nein. Weil die Erklärung dafür ist, dass ich ein Video plane, wo ich Weihnachtsbäume vergleiche.
Was?
Ja.
Okay, ich hätte jetzt mit vielen gerechnet, aber nicht ich so, okay, vielleicht will er irgendein weihnachtliches Set bauen für ein Geschenkevideo oder so und braucht da ganz viele Bäume im Hintergrund oder irgendwie der große Rasenmäher-Roboter mit Weihnachtsbaum-Parcours oder ein und also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber einfach die Bäume selbst vergleichen. Okay, gibt's da wohl so große Qualitätsunterschiede, ja?
Das werden wir herausfinden. Weißt du, ich will das jetzt einfach alles auch so ein bisschen lockerer nehmen in Zukunft, weil wenn ich mal Bock habe, einfach, ich wollte mir jetzt halt, das hatten wir ja schon mal mit diesem Druckervergleich, das war ja auch komplett random, dass ich so einen Druckervergleich gemacht habe. Und damals habe ich mich ja abgefuckt, weil man auch bei Druckern einfach so das Gefühl hat, so was man da jetzt kauft, man weiß gar nicht so richtig, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Und es ist einfach auch super schwer, da wirklich herauszufinden, was jetzt das Beste ist. Und durch dieses Dickicht wollte ich mich jetzt bei den Weihnachtsbäumen kämpfen, weil wenn ich mir jetzt schon selbst einen bestelle, so einen künstlichen, will ich jetzt auch einmal den richtigen haben und nicht irgendwie mich ärgern, dass ich dann da so einen Baum stehen habe, der mir nicht gefällt. Und deswegen habe ich das als Anlass genommen, einen Weihnachtsbaumvergleich zu produzieren.
Was ich mega spannend fände, wäre, wenn du in den Vergleich noch einen echten Weihnachtsbaum mit reinnehmen würdest. Als wäre es einfach ein ganz normaler Wettbewerber. So, in allem, was du vergleichst, einfach immer noch den echten Baum mit reinnehmen. Weil für mich ist es zum Beispiel so, ich bin jemand, ich kenne das mein Leben lang gar nicht anders, außer echte Weihnachtsbäume zu haben. So, das war bei mir auch, in der Familie schon immer so. Und irgendwie auch jetzt, wo dieses Jahr zum ersten Mal Familie bar unter sich zu Hause feiert, das wollen wir auch mal ausprobieren, haben wir ein paar Leute von der Familie noch mit da, aber halt eben bei uns zu Hause, haben wir uns auch dazu entschlossen, dass wir dieses Jahr einen echten Weihnachtsbaum in unserer Wohnung haben wollen. Zum ersten Mal einen echten in der eigenen. Aber ich habe jetzt schon so ein bisschen Bammel, weil ich mir denke, so bisher in meinem Leben, ich habe das voll gefeiert mit dem echten Baum, aber ich musste mich halt nie um den Stress kümmern. Ne? Es war immer so, ach ja, komm. Und dann die ganzen Nadeln und Entsorgung und dies, das, das dürfen dann die Familienmitglieder machen. So, da ist natürlich der Reiz an so einem Kunstbaum schon irgendwie da, auch wenn es vielleicht nicht ganz dann denselben Vibe hat, aber dann bin ich mal sehr gespannt auf dein Video. Vielleicht kannst du mich überzeugen und der Testsieger ist so gut, dass ich sage, damn, ab jetzt nur noch künstlich.
Ganz ehrlich, Felix, mir geht's genauso. Es gibt auch so tolle Kindheitserinnerungen. Zum Beispiel bin ich mal mit meinen Eltern irgendwo einen Baum fällen gegangen, ne, und hat man den mitgeschleppt und so. Und das findet man als Kind dann natürlich auch cool. Aber im Endeffekt ist das schon alles mit sehr viel Arbeit verbunden, diesen Baum beschaffen. Natürlich das Einfachste ist Baumarkt, Baum nehmen und los. Aber man kann natürlich dann auch so ein Event draus machen. Dann zelebriert man das auch noch mehr. Das ist dann auch geil. Aber wenn der Baum dann erstmal steht und du den dann mit dem Anhänger oder du hast dein komplettes Auto schmutzig gemacht oder wie du ihn auch nach Hause bekommen hast, wenn er dann auf jeden Fall zu Hause ist.
Nee, ich hole meinen Baum auch immer mit dem Anhänger. So macht man das doch.
So macht man das. Also bei uns macht man das so. Du kannst es natürlich mit Model S Plaid holen, geht auch. Nein, aber der steht dann halt da, der nadelt und pipapo. Und wir wollen den halt auch lange stehen haben. Also ich finde es auch voll geil, so einen Baum so Anfang Dezember einfach schon aufzustellen, dass du so diese ganze Vorweihnachtszeit so ein
weihnachtliches oder Gefühl hast. Fünf Bäume.
Ja, das ist ja echt
also, in jedem Raum. Also, das frage ich mich ja jetzt auch, ne? Also, die besten YouTube-Videos, die besten Reviews zu Produkten sind ja immer die Langzeittests. Weil was kurz in die Hand nehmen, da ein bisschen rumprobieren und so, das kann ja jeder. So was wirklich wertvoll ist, sind diese Erfahrungen im Alltag. Deswegen erwarte ich von dir jetzt eigentlich schon, dass du all diese Bäume aufbaust, in deiner ganzen Wohnung überall verteilst und wirklich auch ausgiebig testest. Unter jedem mal ein paar Geschenke drunter, jeden mal so ein bisschen dekorieren und dann kommt auch ein wirkliches Fazit bei raus.
Ja, ich glaube tatsächlich, das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber das ist ein Video, wo es echt keine Rolle spielt, ob du das lange benutzt. Wirklich nicht. Also du kannst das, wenn du dir das alles einmal wirklich mit Bedacht anguckst, ein paar Tests durchführst, stoppst, wie lang das ist, die Qualität anguckst, dann passt das. Weil beim Rasenmäherroboter-Vergleich, wo ich einen Monat lang Rasenmäherroboter getestet habe, da habe ich mir jetzt im Nachhinein gedacht, das war nicht lang genug. Obwohl es sich einen Monat schon lang anfühlt. Aber bei so einem Weihnachtsbaum-Ding, ganz ehrlich, da brauchst du keinen Langzeittest. Und ich glaube, da würde meine Freundin auch aufs Dach springen, wenn ich diese ganzen Bäume hier langfristig stehen hätte. Dann könnten wir die in den Garten stellen. Dann würde man denken, ich hätte hier noch einen Wald gepflanzt.
Ja, aber ich finde es geil, dass du das machst, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde allgemein, ist das so ein bisschen was YouTube jetzt schon länger gefehlt hat. Vielleicht nicht der Weihnachtsbaumvergleich per se, aber einfach Content, auf den der Creator selbst auch richtig Bock hat. Und der mal einfach auch von der Norm ein bisschen abweicht, weil ich habe das Gefühl, viele sind einfach so, also nehme ich da selber gar nicht raus, so in dem Trott drin, wo man weiß, okay, diese Art von Videos kann man irgendwie machen und dann macht man das nächste und das nächste und das nächste. Und ich habe das jetzt richtig gemerkt, wo ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen mehr rumexperimentiert habe, hier mal die Reactions gemacht, da fucking Mac Pro aus 2013 ausgepackt und sonst einfach so irgendwas, was ich so normal vielleicht nicht so machen würde. Einfach mal ausprobieren, einfach mal, weil die Lust einen dahin treibt, dass es dann auch bei den Leuten irgendwie besser ankommt und es einem selber dann auch mehr Spaß macht. Also irgendwie muss ich sagen, dass ich auch jetzt gehypter bin darauf, einen Weihnachtsbaumvergleich von dir zu sehen, als irgendwie, keine Ahnung, irgendein Google Pixel Unboxing oder sowas.
Ja, man ist doch irgendwann echt so festgefahren in seinem Content, ne? Also ja. Ich finde, bei uns geht's eigentlich noch, weil wir machen echt häufig unterschiedliche Dinge.
Euch kann man aber schon lange nicht mehr in eine Schublade stecken.
Ja, soll man auch nicht. Aber ich glaube schon, dass es dieses Phänomen auf jeden Fall auf YouTube gibt, dass du irgendwann irgendwie gefühlt immer das Gleiche machst. Weil man sich dann natürlich auch gut mit gewissen Dingen auskennt. Und es ist natürlich auch immer wieder anstrengend, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, also so mental. Ja. Du musst natürlich jedes Mal wieder, wenn du ein neues Fass aufmachst, jetzt zum Beispiel bei Weihnachtsbäumen, es ist nicht so trivial, dass du dir einfach einen Weihnachtsbaum holst. Es gibt wirklich unterschiedlichste Fertigungsarten von Weihnachtsbäumen und so weiter.
Ich stelle mir es alleine schon kompliziert vor, auszusuchen, welche Weihnachtsbäume man zum Testen bestellt. Weil das müssen ja auch relevante sein. Du kannst ja nicht einfach irgendeinen Nischenbaum, von dem die mal vielleicht 100 Stück produziert haben und der dann mal eine Woche beim Aldi im Angebot ist und dann nie wiederkommt. So, was bringt dir das, wenn du den testest und die Leute das dann gar nicht kaufen können, weil der irgendwie schon wieder durch ist oder whatever. Also alleine da kann schon viel Zeit reinfließen. Und wenn ich mir mal so überlege, das merke ich bei meinen Mac-Tests immer wieder, wenn ich mal einen Mac auf meinem Kanal behandle, wie viel mir das bringt, dass ich mich mit diesen ganzen Apple-Silicon-Chips und so einfach auskenne. Für jemand, der so aus dem Nichts heraus dann erstmal so einen Mac testen muss, so viel Grundwissen, was du erstmal aneignen musst. Deswegen verfängt man sich da schnell mal in seinen gewohnten Themen, ne? Statt mal das schöne neue Dinge zu wagen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das auf YouTube überhaupt clever ist, das zu machen. Weil du baust ja dir immer als Creator auch irgendwie so deine eigene Zielgruppe auf, die dich für irgendetwas abonniert. So, und ich sag mal so, von den Abonnenten, die wir haben, hat uns keiner für ein Weihnachtsbaum-Video abonniert.
Noch nicht! Vielleicht hören sie es jetzt im Crewcast und denken sich, bisher war OwnGalaxy nichts für mich, aber das ändert alles.
Jetzt sind wir dabei. Nein, bin ich auch mal gespannt, wie das läuft, keine Ahnung. Mal ausprobiert. Auf jeden Fall, die eigentlich geile Story kommt noch. Das war die Side-Story. Genau, denn ich war gestern an einem schönen Ort für uns. Ihr kennt es ja, oder ich denke mal, die meisten von euch wissen, dass Felix und ich eine sehr leidenschaftliche Vergangenheit mit dem Thema Transrapid haben. Mhm. Und wir schon von Weihnachtsbäumen zu Transrapid, geil. Auf jeden Fall haben wir damals in Shanghai tatsächlich den einzigen Transrapid, der wirklich so richtig in Benutzung ist auf der Welt, testen können in Shanghai, als wir vom Flughafen in die Stadt gefahren sind. Unser erfolgreichstes Crew-Video, ich glaube 2,7 Millionen Aufrufe oder so, dieser Vlog. Das ist auf jeden Fall crazy.
Ja, so viel auch wieder mal zum Thema nicht in eine Schublade stecken lassen. Ne? Da macht man auf einmal ein Video über einen Zug und zack, bam.
Aber das war ja damals bei den Crew-Zeiten mit diesen Vlogs echt auch krass so. Ne? Da haben wir ja immer irgendwie ein anderes Thema dann mal in einem Vlog gehabt. Mhm. Ja. Aber dann hast du natürlich auch das Phänomen, dass dann auch einige Videos einfach nicht laufen.
Also ja, das war halt damals war das wirklich, das war so wie Würfeln. Und wenn du einen Pasch kriegst, dann rastet mal ein Video random aus. Und du kannst aber auch nie genau vorher sagen, welches das sein wird, weil du gibst irgendwie jedem Video so einen eigenen Titel, der theoretisch irgendwie ansprechend sein könnte. Und manchmal auch dieses 5-Euro-Sparmethode, was ich vor dem Vlogzeit mal auf der Runde, ich hätte nie gedacht, dass das bis zum Transrapid dann das erfolgreichste Video werden könnte. Aber naja.
Ja, so ist es halt. Auf jeden Fall, wir haben ja auch schon, glaube ich, hier im Crewcast drüber gesprochen, für die Leute, die schon seit 100 Episoden oder länger dabei sind, ihr wisst Bescheid, dass das Thema Transrapid auf jeden Fall bei uns am Start ist. Und es ist ja in Deutschland so eine gewisse Trauer gegenüber, also es besteht so eine Trauer einfach, weil dieser Transrapid ja nie etwas geworden ist und da über Jahrzehnte dran geforscht wurde und im Endeffekt diese Technik dann so ein bisschen, in der Versenkung.
Ja. Es ist so ein Paradebeispiel dafür, wie extrem krasse deutsche Ingenieurskunst wieder mal auf den letzten Metern so hart stolpert, dass einfach nichts Relevantes daraus entsteht. Und es ist einfach, das tut einem irgendwie weh, wenn man sieht, was für krasse Sachen andere Nationen irgendwie so auf die Beine stellen. Und man sieht so, ah, da haben wir mal was Cooles geschaffen und es war ein Mega-Fail. Lol.
Ja, also das ist halt echt so eine Sache. Ich meine, zum Erfinden oder zu Erfolg gehört auch immer der Misserfolg, ne? Also das ist ja, ich finde, das ist ja auch eine Sache, dass wir schnell so das Gefühl haben, so boah, bei uns läuft alles schief und pipapo und guck mal da, in China sind so schnelle Züge, wir haben das nicht, pipapo. Und häufig bedenkt man gar nicht alles, ne? Zum Beispiel, warum haben die in China dann so krasse Bauwerke und so weiter und so, und warum wird das da so schnell gebaut? Weil die halt auch einfach einen Fick drauf geben, ob da jemand ein Problem damit hat, dass vor seinem Haus eine Strecke gebaut wird. So, in Deutschland.
Oder auf dem Haus oder durch das Haus.
Oder ob das Haus abgerissen wird oder sonst was passiert. So, die geben da einfach einen Fick, das Haus wird gebaut und fertig.
Und das Haus wird abgerissen und die Insassen werden als Bauarbeiter eingesetzt. So ein Ding ist es dann.
Die Insassen?
Die Bewohner. Das
auf jeden Fall.
Ja?
Ja. Und bei uns in Deutschland, wenn da eine Bundesstraße gebaut werden soll, da muss erstmal über Jahrzehnte eine Planungsgeschichte da an den Start gebracht werden. Es muss geguckt werden, ob das naturschutzmäßig geht, ob da irgendein Einwohner was dagegen hat und pipapo. Und das findet man manchmal nervig, aber wenn du der Einwohner bist, dann denkst du dir so, geil. Ne? Also das ist halt immer so die Frage. Ja, dementsprechend, ja. Ich will wieder zurück zum Thema kommen, transrapid. So, habe ich jetzt irgendwann herausgefunden, schon länger her, dass es in Deutschland noch eine Firma gibt, die tatsächlich eine Magnetschwebebahn baut und es auch in Deutschland dazu eine Teststrecke gibt, und zwar in Sengenthal in Bayern. Und deswegen wollte ich da schon immer mal hin. Und ich habe die dann irgendwann einfach mal angeschrieben, so, hey Leute, kann ich mal vorbeikommen? Ich will mir das gerne angucken. Und nach ein bisschen hin und her hat es jetzt dann endlich geklappt, dass wir da hinfahren konnten. Und ich bin dann mit Patty zusammen hingegurkt, ewig weit weg von hier, auf jeden Fall. Alles nur für einen Zug. Aber es war auf jeden Fall eine geile Experience. Die Firma nennt sich Max Bögel. Übrigens, absolut verrückte Firma. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und bin schon häufiger auf die gestoßen. Die machen immer so Großbauprojekte, sind die dabei. Die haben zum Beispiel beim Transrapid auch mitgearbeitet an diesen, ich nenne es mal, an den Trägern, ne, an diesen Betongerüsten, wo der draufgefahren ist. Die haben zum Beispiel in der Nähe von Berlin das Tropical Islands, das ist ja diese riesige Cargolifterhalle, die da gebaut wurde. Haben die auch mitgebaut und die sind.
Aber damals noch, als sie für den Cargolifter gebaut wurde, nicht als es dann umgebaut wurde zum Tropical Island. Krass.
Ja, da sollten ja eigentlich diese riesigen Cargo-Zeppeline gebaut werden, was dann auch nichts geworden ist. Ne? Also,
das ist halt auf jeden Fall eine der größten Hallen ohne Stütze in der Mitte ever. Das ist schon ingenieurstechnisch sehr, sehr krass.
Ja. Also. Die machen echt verrückte Sachen, die sind dann auch bei so Projekten wie Stuttgart 21 und so überall, wo so verrückt Beton irgendwas gemacht wird oder sonst was für Bauunternehmungen, sind die am Start. Und was ich echt interessant finde, ist, dass normalerweise im Zuggame halt meistens so die Fahrzeughersteller so das Sagen haben, ja. Also normalerweise ist so, ja, Deutsche Bahn oder irgendwie jemand bestellt halt einen Zug und dann sagt der Zughersteller halt, ja, das sollte vielleicht so und so aussehen, die Strecke. Und die haben sich halt im Endeffekt, wir hatten da echt ein cooles Gespräch, und die haben sich jetzt halt gedacht, so, yo, beim Transrapid das Problem war, dass vor allem die Streckenführung ultra teuer war, dass das halt so ein riesiger Kostenfaktor war. Und die haben halt geguckt, wie sie als Bauunternehmer das halt irgendwie vereinfachen können und die Streckenführung günstiger machen können. Und das ist jetzt immer noch kein Schnapper, also das definitiv nicht, aber es ist halt im Endeffekt jetzt auf einem ähnlichen Level wie so U-Bahn und Straßenbahn und so. Es kommt ja, aber immer mit sehr dem stark Vorteil drauf an, halt, wie du dass baust. Es
immer automatisch auch eine Brücke ist, oder?
Du kannst das theoretisch unterschiedlich verwenden. Also du kannst das halt als ich sag mal, wie in Berlin, so ein Stockwerk drüber machen. Ne? Da gibt es ja auch ganz viele U-Bahnen, die so oberirdisch fahren, so ein Stockwerk höher, sag ich jetzt mal, über dem Verkehr. Mhm. Aber du kannst diese Bahn auch theoretisch in den Tunnel stecken. Also das ist im Endeffekt egal. Ne? Aber ja. Es bietet sich natürlich in urbanen Räumen häufig an, das halt ein Stockwerk hoch zu machen, weil Tunnel mega teuer ist, Straße mega voll ist und dann ja. Macht man es halt einen höher.
Ja, ich meinte damit eher nicht, dass es immer eine Brücke sein muss, sondern dass die Konstruktion der Schiene an sich schon so gemacht ist, dass sie als Brücke gut funktioniert. Ich sag mal so, wenn du eine Schiene auf eine Brücke bauen willst, musst du ja erst die Brücke bauen und dann die Schiene obendrauf. Ja. Bei dem Transportsystem Bögel, wie sich das nennt, was hier schaue ich mir gerade ganz viele Bilder an, da sieht das wirklich für mich zumindest so aus, als ob man dann, wenn man es als Brücke haben will, nicht mehr wirklich viel mehr extra braucht als die Stützen, weil die Schiene selbst schon ziemlich stabil ist. Weil die genau, natürlich das, halt das auch nicht einfach schon mit. Ja.
Bei so einer U-Bahn ist das halt krass, weil du hast ja dann natürlich musst du dann häufig eine Oberleitung hast du dann hast du die Schienen, dann brauchst du das Bauwerk darunter, dann sind das halt super viele Vibrationen von den Schienen und den Rädern, die übertragen wird. Also da musst du natürlich im Endeffekt viel massiver bauen, sage ich mal, damit das dann auch alles ordentlich hält. Wiederum hat natürlich ein normaler Zug, sage ich jetzt mal, wenn der einfach auf dem platten Land fahren kann, ist natürlich deutlich günstiger, den zu bauen. Da musst du quasi nur diese Schwellen da hinlegen, Schiene drauf, fertig. Da ist es natürlich dann, glaube ich, schon komplexer, eine Magnetschwebebahn einfach aufs Feld zu stellen. So, ne?
Yo, ich habe gerade übrigens ein sehr wildes Bild gefunden.
Wovon?
Als ich nach diesem Transportsystem jetzt mal geschaut habe. Es ist ein Bild von diesem Zug, ja, von dieser Magnetschwebebahn, wie sie gerade in ein Flugzeug geladen wird. Weißt du, so ein riesiges Frachtflugzeug, so wie dieser Airbus Beluga mäßig, wo vorne die Schnauze so aufgehen kann und da fährt einfach der Zug in das Flugzeug hinein, weil die wohl einen von den Zügen auch schon nach China geschickt haben und das dann mit dem Flugzeug irgendwie wohl, keine Ahnung, der beste Weg war, das zu machen, I guess. Kann man sowas, vielleicht ist es zu groß zum Verschiffen? Ich weiß jetzt nicht genau, aber keine Ahnung, warum die vielleicht das gemacht muss es haben,
schnell
aber
gehen.
Es sieht wild aus. Es war ganz dringend, die haben ganz dringend den Zuglieferung gebraucht.
Es musste zügig gehen.
Oh nein!
Ja, oh, auf jeden no. Fall, wir sind ja die ganze Zeit im Podcast immer ein bisschen am Abschweifen, aber bei Max Bögel steht halt dieses TSB und das ist im Endeffekt eine Strecke, wo man hin und her fahren kann, die ist 860 Meter lang, also jetzt nicht vergleichbar wie die Teststrecke, die wir damals im Emsland uns angeschaut haben, wo der ursprüngliche Transrapid gefahren ist, ist aber auch gar nicht notwendig, weil das TSB, das unterscheidet sich insofern vom Transrapid, dass es halt nicht dieses Highspeed-Zug-Ding ist, was halt verschiedene Städte verbinden soll. Sondern es ist halt. Nee, das soll es auch nicht sein.
Okay.
Also es ist ein Nahverkehrsmittel. Und dementsprechend braucht man da jetzt auch nicht so viele Kilometer, wo das Ding halt auf sonst was wie viel km/h beschleunigen kann. Deswegen ist die Teststrecke da auf jeden Fall deutlich kleiner als im Emsland. Aber nichtsdestotrotz mega spannend gewesen. Die haben eine Cargo-Version, wo dann auf diese Magnetschwebebahn halt dann zum Beispiel ein Container gesetzt werden kann. Die haben aber auch ganz normale Waggons, wie man die halt wirklich aus der S-Bahn, U-Bahn kennt, wo man dann viele Personen mit befördern kann. Das Ding sieht halt ultra futuristisch aus. Und ich bin mal gespannt, ob das noch Anwendung findet, weil das ist jetzt kein Konzept oder so mehr. Es ist im Endeffekt jetzt wirklich so ein Produkt, wo jemand sagen kann, hey, wir hätten das gerne. Und wir unterschreiben und dann kann das halt gebaut werden.
Ja, aber hast du ein bisschen dann vor Ort Einblicke darin bekommen, wie nah die daran sind, dass wirklich sich da mal ein Interessent meldet und tatsächlicher Bau stattfinden könnte? Weil ich habe diese Magnetschwebebahn jetzt auch schon Weilchen auf dem Zettel. Ich meine, wir beide unterhalten uns ja auch regelmäßig über Magnetschwebezüge. Und ich habe das jetzt auch schon länger verfolgt, so wie du auch. Und irgendwie war das häufig dann immer die Story so, ja, es ist ein geiles System, aber mal gucken, wann und wie und wo. Sind die da ein bisschen näher dran mittlerweile oder ist es
Ja. Ja, also das ist halt leider wirklich das größte Problem bei denen. Und das hat man auch gemerkt. So, das ist so, ich glaube, es muss wirklich sehr hart sein, da in der Firma zu arbeiten. Nicht, weil es irgendwie ein schlechter Job ist oder so, verstehe mich nicht falsch, sondern weil ich das Gefühl habe, man arbeitet an was voll Krassem, ja, was halt wirklich beeindruckend ist. Und man hat das Gefühl so, komm, wer baut es jetzt endlich mal irgendwo hin? So, man arbeitet da wirklich tagtäglich dran und es findet halt einfach keine öffentliche Verwendung von dem, woran man jetzt so lange gearbeitet hat, statt. Weil es gibt tatsächlich jetzt noch kein Beispiel, wo die Technik oder das TSB irgendwo öffentlich genutzt wird. Es gibt in China eine Teststrecke, die ist auch größer als die hier bei uns in Bayern. Bei uns. Vielleicht doch, als ob ich so ein Bayer wäre.
Wieder China, ey. Die haben wohl ein Faible für deutsche Magnetschwebetechnik.
Ja, nee, aber ganz ehrlich, es ist, glaube ich, viel dieses, du brauchst halt einfach Regionen, wo halt auch Verkehrsmittel neu gebaut werden. So bei uns in Deutschland haben halt die großen Städte haben alle Systeme. Ja?
Wir haben halt in Deutschland ein Bahnsystem, das schon perfekt funktioniert. Da müssen wir nichts neu bauen.
Ja, so meine ich das nicht. Aber guck mal, es ist ja schon so, wenn du etwas prinzipiell Funktionierendes hast, ist es natürlich nicht so sinnvoll, das jetzt komplett wegzureißen und was Neues hinzustellen. Aber in China gibt es, glaube ich, schon noch viele von diesen Millionen Städten, die irgendwie mega groß sind, die da noch rein investieren. Und ich glaube, deswegen hat China halt so ein großes Interesse an dieser Technik, weil die halt dieses System immer noch stark ausbauen. Und in Deutschland ist das halt so, wir erhalten es quasi am Leben, was wir vor sonst wie vielen Jahren mal aufgebaut haben. Ne? So, das ist ja, halt.
Wir haben das New Yorker U-Bahn-Problem.
Oh, jetzt noch das nächste Fass wird aufgemacht.
Das Fass machen wir jetzt gleich nicht auf, aber kleiner Hint an alle Leute, die sich für so Züge und so ein Kram auch begeistern können. Schaut euch mal an, wie das New Yorker U-Bahn-System funktioniert. Das ist auch uralte Technik, die wegen dem ständig laufenden Betrieb ultra schwer zu upgraden ist. Also eigentlich müsste man mal alle U-Bahn-Tunnel unter New York komplett leerräumen und da ein neues Schienensystem reinbauen. Ja, geht aber nicht, weil halt jeden Tag die U-Bahne gebraucht werden von den New Yorkern. Wenn man den ganzen New Yorker Verkehr auf die Straße hochverlagern würde, während da unten Baustelle ist, wäre wirklich komplett Katastrophe. Ich glaube, dann bricht die ganze Stadt zusammen. Deswegen, ja, die sind auch so ein bisschen auf Live-Support.
Ja, und da, guck mal, wie geil wäre da eine Magnetschwebebahn oder irgendwas anderes Krasses. So, es gibt ja so viel bessere Technik mittlerweile, aber
Flugtaxis! Nein, ja.
Aber klar, also du hast halt schon was und dann arbeitest du daran weiter. Obwohl mir auch viele spannende Konzepte gezeigt wurden, wie man auch jetzt zum Beispiel bisherige Infrastruktur damit ergänzen kann, also das ist gar nicht ausgeschlossen, aber natürlich, wenn man sich jetzt so mal die Welt anguckt, gibt es schon Regionen, wo prinzipiell mehr neue Infrastruktur gebaut wird als jetzt in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz fehlt bei uns, glaube ich, schon auch einfach mal der Mumm zu sagen, komm, wir nehmen das jetzt mal. Zum Beispiel gibt es ja auch bei uns neue Projekte, wo man vielleicht mal eine Bahn hinbauen muss. Irgendein neuer Flughafen, der mal gebaut wird, den man anbinden kann. Oder ja. Also sowas gibt es ja schon auch bei uns. Aber ich rede halt so davon, dass es, glaube ich, in anderen Ländern mehr Bedarf gibt halt bei so neuer Infrastruktur, sage ich jetzt mal.
Jo Leute, mal noch ganz kurz ein anderes Thema. Ich möchte euch nämlich unbedingt von der Go Portable SSD von unserem Partner Lexa erzählen. Das ist nämlich die am besten für iPhone Filmmaker geeignete SSD, die ich bisher gesehen habe. Und das aus zwei Gründen. Grund Nummer eins: die Größe. Die SSD ist winzig klein. Für diejenigen, die jetzt im Videopodcast zuschauen, großer Vorteil, die können es natürlich sehen. Für alle anderen beschreibe ich es mal. Das ist ungefähr so groß wie ein Daumen. Ja, man kann die entweder direkt unten in sein iPhone reinstecken, da fällt die schon kaum auf. Es werden aber auch U-förmige Adapter mitgeliefert, damit man die SSD quasi auf der Unterseite vom iPhone anbringen kann. Ich finde es ziemlich cool, dass man in dieser kompakten Größe trotzdem bis zu 2 Terabyte Speicher konfigurieren kann. Sehr hilfreich, wenn man mit dem iPhone diese riesigen ProRes Log Videodateien aufzeichnet. Normalerweise muss man ja dafür entweder den internen Speicher zumüllen oder man hat halt über ein Kabel eine externe SSD dranhängen. Die ist aber so winzig, dass sie absolut unbaumelnd einfach hinten am iPhone verschwindet und nie im Weg ist. Doch das Beste kommt erst noch, denn passend zu dieser winzigen SSD findet man im Lieferumfang auch noch diesen winzigen USB-Hub. Den kann man mit der SSD verbinden, dann wird das wie so eine gemeinsame Einheit, die es einem dann halt erlaubt, den einen USB-Port, den man am iPhone hat, gleichzeitig für die SSD und für weiteres Zubehör, wie ein Licht oder Mikrofone oder sonstiges zu benutzen.
Ich glaube, ihr merkt schon, dass Felix sehr angetan ist. Die Frage ist aber, für wen das Ganze noch geeignet ist. Und ich denke, dass das vor allem Fotografen und Videografen sind. Ich stelle mir zum Beispiel ein kompaktes Setup, zum Beispiel mit einem Gimbal vor. Da passt einfach die Lexago Portable perfekt rein. Ihr könnt jetzt zum Beispiel eure Videoaufnahmen dann direkt auf der SSD abspeichern, habt mehr Speicherplatz zur Verfügung und über den Hub könnt ihr gleichzeitig eben auch eure Powerbank mit dem Smartphone verbinden, habt keine Probleme mehr mit dem Akku während des gesamten Shoots und ihr habt immer noch einen USB-C-Anschluss frei, um zum Beispiel ein Lavalier-Mikrofon anzuschließen. Und damit habt ihr dann eure Audiospur auch direkt auf der ProRes-Videoaufnahme abgespeichert. Wir können die Lexago Portable absolut empfehlen. Schaut euch auch gerne mal deren sonstiges Sortiment an. Zum Beispiel die SL500 Magnetic finde ich immer noch sehr interessant, weil man die einfach direkt auf der Rückseite des MacBooks befestigen kann und so auch am MacBook einfach weniger herumbaumelt und man mehr Speicherplatz dabei haben kann. Wir haben euch auf jeden Fall beide Produkte in der Beschreibung verlinkt. Schaut dort gerne vorbei. Jetzt gerade zum Black Friday gibt es bei Lexa auch spannende Angebote. Deswegen checkt das Ganze gerne mal ab.
In other news, Tesla revolutioniert das Laden. Woohoo! Zum ersten Mal werden wir schnelle Ladegeschwindigkeiten von 500 kW bei Elektroautos bekommen. Was? Das machen andere schon voll lange? Oh, Mensch. Das ist jetzt aber eine Stimmungsbremse.
Das geht doch bei Porsche schon länger, oder?
Ja, das geht schon. Also 500 kW weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da sind wir bei Porsche noch nicht dran. Zumindest noch nicht bei den Straßenautos. Ich weiß gar nicht, wie schnell dieser dieser 718, wo die einen Elektromotor eingebaut haben, wie schnell der lädt.
Boah, jetzt habe ich... ich meine noch nicht, dass die Autos das können, aber die Ladesäulen?
Ja, die Ladesäulen können alle schon relativ viel auf dem Markt und es ist ja auch kein Geheimnis, wie man da hinkommt, so schnelle Ladesäulen zu bauen. Mehr Volt, ja? Tesla sind irgendwie so die Letzten, die mit ihrem Fahrzeug Fuhrpark noch sehr penibel an den 400 Volt festhalten, während eigentlich die meisten High-End-Fahrzeuge mit schnelleren Ladekurven schon auf die 800 Volt oder sogar noch mehr gegangen sind. Der Cybertruck ist jetzt auch das erste Fahrzeug, das 800 Volt fähig ist bei Tesla, aber das hat dem halt bisher sehr wenig gebracht, weil er halt an Superchargern dann trotzdem mit 400 Volt geladen hat, weil halt die Supercharger nur 400 Volt können. Und jetzt ist es endlich passiert, ja, wo viele schon sehr, sehr lange drauf gehofft haben. Tesla hat angekündigt, dass die zukünftig gebauten Supercharger jetzt 500 kW können werden. Das sind dann die V4 Supercharger. Für diejenigen, die sich jetzt vielleicht denken, sag mal, V4 haben wir doch eigentlich schon. Das sind doch diese schönen weißen Säulen irgendwie, die da jetzt überall rausgebaut wurden mit Display in der Ladestation und bliblablub. Ja, das sind die V4 Ladestationen. Es gehört aber zu einem Supercharger-System immer der Dispenser, sagt man dazu, und die eigentliche Technik dazu. Und die Technik ist immer in diesen weißen Kästen, die da so nebendran nochmal steht. Und die war bei allen V4-Chargern, die bisher gebaut wurden, noch die V3-Technik. Und jetzt werden auch die Kästen auf V4 geupdatet und 500 kW ist das, was uns dann da erwarten wird. Ja, schnelles Laden.
Das ist ja verwirrend. Das ist ja so ein richtiger Wolf im Schafspelz.
Ja.
Nee. Oder Schaf im Wolf? Nein. Was? Nein. Es ist ja, auf jeden Fall, nee, es ist eine schnelle Ladesäule, aber es sieht dann irgendwann nur so aus und du musst dann gucken, was da für eine Box hintersteht.
Ja, es ist eindeutig ein Schaf im Wolfspelz. dann in dem Fall, wenn es noch ein V3, genau. V4 ist.
Ein Schaf im Wolfspelz sind diese Supercharger.
Warum ist es überhaupt eine interessante Information, dass das jetzt passiert, wenn es eigentlich gar nicht so neue Technik ist? Nun, es hat unterschiedliche Gründe. Also erstmal für bestehende Tesla-Fahrer ist es so ein bisschen egal eigentlich, weil wenn du jetzt ein Model Y, Model 3, Model S oder Model X fährst, so, die können eh mit maximal 250 kW laden, das sind eh alles 400 Volt Fahrzeuge, da wird sich an der Ladegeschwindigkeit nichts ändern und Cybertruck-Fahrer gibt's ja jetzt auch nicht so viele, schon gar nicht in Europa, deswegen, warum ist das interessant? Nun, bei Tesla-Ladesäulen laden ja nicht nur Teslas, zumindest jetzt seit einigen Jahren ist ja das ganze System aufgemacht worden und man hat relativ schnell gemerkt, dass diese 400 Volt Architektur, die man da drin hat, halt für das Laden von Drittfahrzeugen teilweise richtig problematisch sein kann. Weil wenn die Fahrzeuge damit rechnen, dass sie auch mit mehr Volt irgendwie bespeist werden können, dann kann es manchmal passieren, dass sie im 400 Volt Modus halt wirklich nur sehr langsam laden. Da hast du dann so Fahrzeuge, die sonst 200 kW aufwärts easy packen, die dann da teilweise mit unter 100 kW am Supercharger geladen haben, einfach weil die Technik inkompatibel war. Und weil Tesla ja auch Ladesäulenanbieter sein möchte und nicht nur Autoverkäufer, haben sie jetzt gesagt, so, das müssen wir umbauen. Und ich finde, da haben sie auch recht, das müssen sie wirklich tun. Machen sie jetzt auch, das kommt jetzt in die Gänge und ich bin sehr gespannt, wie schnell dann ein Taycan am Supercharger laden kann.
Vor allem ist ja Zeit auch Geld. Und deswegen, vielleicht machen sie es nicht nur dafür, dass die anderen eine bessere Experience haben, sondern dass sie die auch schneller wieder los sind und das Cash abbuchen können. Weil so ein langsam ladendes Auto im Supercharger, das bringt ja nichts, weil nach Kilowattstunden abgerechnet wird und nicht nach Zeit.
Ja, ist schon echt krass. Ich war auch neulich wieder auf einer Langstrecke unterwegs, weil ich nach Hamburg gefahren bin, um meine Schwester zu besuchen. Und da war ich dann auch bei einem Ladepark auf dem Weg, wo wirklich viele verschiedene Säulen stehen. Da war eine NIO-Battery-Swap-Station, ein Supercharger, ein Allego-Charger, Shell Recharge, ENBW, ganz viele Säulen überall. Trotzdem stehen sie alle an den Superchargern, ob Tesla oder nicht, einfach weil da aktuell wohl die attraktivsten Preise irgendwie am Start sind. War schon witzig zu sehen, also irgendwie so viele leere Ladesäulen und beim Supercharger tummeln sich dann alle. Da ist es schon wichtig, dass man die dann schneller abfrühstücken kann, damit es wieder frei wird.
Es ist aber auch sehr essentiell. Und ich finde es auch okay, wer die krasseste Technik verbauen kann und den besten Preis hat, der soll ja auch den Markt für sich gewinnen. Ich fand es lustig, es gab so eine Zeit, ich glaube, das war 2023 oder 2022? Auf jeden Fall, ich glaube 2023, da gab es einmal diesen mega guten Ellie-Deal. Da waren immer die Ionity-Säulen voll. Da war ich selbst mit dem Tesla bei Ionity und die waren immer voll. Also das ist, glaube ich, schon wirklich so ein Ding, das spricht sich natürlich rum, wo es aktuell am günstigsten ist und dann diese Ladestation rappelvoll.
Ja, aber du musst es halt immer noch wissen, ne? Also das ist halt auch irgendwie so dieses Ding, das ist mir dann auch aufgefallen. So, die Leute sind schon informiert irgendwie, weil so, wenn du da ankommst mit deinem Auto in diesem Ladepark, ist es jetzt beim Reinfahren wirklich nicht ersichtlich, wo du dich am cleversten hinstellst, um den günstigsten Preis zu bekommen. Also da musst du schon Insiderwissen haben, um dann da die richtige Entscheidung zu treffen. Schon irgendwie ein bisschen schade. Naja, andere spannende Infos zu dem neuen V4 Supercharger. Er ist sehr effizient. Zum einen als tatsächliches Ladesystem 2% effizienter als bisher. Okay, kann man jetzt mal so dahin nehmen. Also weniger Abwärme wird es geben, weniger Strom wird durch Abwärme verloren gehen. Aber er ist vor allem auch effizient für Tesla. Denn sie können mit dieser neuen V4-Technik 8 Ladestationen zusammenschließen. Also 8 Stalls.
Bisher waren es 4, ne?
Bisher waren es 4 mit der V3-Technik. Jetzt können 8 zusammengepackt werden. Beim V2-Charger waren ja immer 2, die zusammenstanden. Also man merkt so, Tesla hat da ein Faible dafür, das zu verdoppeln. Beim V5-Supercharger haben wir dann 16 Stalls an einem Ding dranhängen. Das hat für Tesla viele Vorteile, weil sie können halt viele Stecker anbieten, ohne gleichzeitig auch viel Geld für die Technik dahinter ausgeben zu müssen. Auch für den Netzausbau und so ist es natürlich übelst hilfreich, wenn du da ein simpleres System hast, sage ich mal, wo du ganz schnell mit nur so einer, mit einer Kiste kannst du ja direkt einen Supercharger mit 8 Stalls irgendwo aufmachen. Den packst du da irgendwie hin, zack, bumm, wird wahrscheinlich noch im Vorhinein, so wie sie es ja auch eingeführt haben, so final auf zusammengebaut in der Fabrik, dann auf den LKW geladen, da hingepackt und zack, bumm, ist es einsatzbereit. Also das ist schon sehr, sehr cool für die. Bedeutet aber auch, dass wir wieder zurückkommen werden in dieses Zeitalter von den V2-Ladern, wo man dann immer so ein bisschen auch drauf achten musste, wo man sich hinstellt. Denn würden 8 Autos gleichzeitig versuchen, volle Leistung zu ziehen, dann wären das nur noch 125 kW, die pro Auto übrig bleiben. Also in meinem Fall wäre das dann schon direkt die halbe Ladegeschwindigkeit von dem, was mein Auto eigentlich packt. Wäre schon traurig, ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass man da wirklich doll drunter leidet, weil, naja, 8 Stalls sind viel, es bringt schon alleine extrem viel, wenn da nur 6 besetzt sind oder so. Und wenn die Autos voller sind, laden sie ja auch langsamer. Also wenn da dann irgendein Auto noch mit 40 kW nippelt, lässt es ja mehr Strom für die anderen Säulen übrig. Ich bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich im Alltag ein Problem wird. Ich glaube, solange diese ganzen 400 Volt Autos sich da dranhängen, wird sich's noch in Grenzen halten. In Amerika stelle ich es mir schwierig vor. Ja, wenn da jetzt mit dem Cybertruck die Leute anfangen und vielleicht auch zukünftige Tesla-Modelle auf 800 Volt switchen. Juniper Model Y, wer weiß es schon genau, kriegt vielleicht auch 800 Volt. Schön wäre es zumindest. Ja, da kommt man schnell an den Punkt, wo die alle theoretisch mit 400 kW oder 300 kW oder vielleicht sogar teilweise 500 kW wie der Cybertruck laden können. Und da reichen ja dann schon 2 Autos, die Peak-Leistung ziehen wollen, um 8 Stalls lahmzulegen. Ja, ich bin mal gespannt.
Das ist echt, das stimmt. Deswegen, es wird auch nicht die Ende oder das Ende der Fahnenstange sein. Da kommt dann bei V5 Supercharging wird wahrscheinlich dann genau daran gearbeitet. Aber ich muss sagen, das ist ja prinzipiell etwas, das sowieso bei Tesla ziemlich, also ein krasses Alleinstellungsmerkmal ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es das gar nicht woanders gibt, aber meistens, also die meisten Ladesäulen von anderen Anbietern, die sind ja immer so standalone. Ja, das heißt, es ist eine Säule, die alleine dann halt die Säule und halt auch die Technik hat. Na, also ist ganz häufig so. Ich weiß, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche anderen Firmen, die das machen. Aber das gibt's auch. Sieht man sehr häufig so.
Ja, und es gibt halt Tesla einen riesen Vorteil, was die Kosten von dem Ausbau ihres Netzwerks angeht. Deswegen können die auch so viel schneller ausbauen als andere Firmen. Ist schon krass durchoptimiert, dieses System. Ja, Porsche hat mal einen Ladepark eröffnet, wo sie explizit damit geworben haben, dass jede Säule zu jedem Zeitpunkt die volle Leistung rausballern kann. Das ist natürlich so aus Ingenieurssicht eigentlich sehr unnötig und ineffizient, aber aus Kundensicht natürlich geil, dass du weißt, ey, wenn ich mit meinem Porsche zur Porsche-Säule fahre, dann ballert das no matter what. Da muss ich auf nichts achten, das schiebt. Ich bin mal gespannt, und was Tesla vielleicht softwaretechnisch da noch machen kann. Ich persönlich habe mir das schon oft gewünscht, dass es dir im Navi sowas anzeigt wie, ja, stell dich mal hier dazu, da lädt der andere schon langsam. Weil du hast es ganz oft so, du kommst an so einen V2 Supercharger mit, keine Ahnung, 4 Stalls, 2 sind besetzt, da weißt du schon, okay, ein eigenes Pärchen kriegst du nicht mehr, du musst dich entweder bei dem einen oder bei dem anderen daneben stellen, weißt aber nicht, ob der eine vielleicht gerade erst seit einer Minute da ist und noch mit 200 kW da ziehen möchte oder ob der schon seit 40 Minuten dasteht und eigentlich nur noch ein bisschen dran nippelt. Da könnte man softwaretechnisch eigentlich schon eine coole Lösung machen, wo dann so steht, so, ja, stell dich mal an den Stall, der ist aktuell der schnellste von den übrigen. Ja, haben sie bisher nicht gemacht.
Wäre auch für Tesla geil. Mega sinnvoll.
Ja, weil sie dann auch wieder mehr Leute durchkriegen, genau. Mehr Geld. Ja.
Aber ich sag dir, irgendwann fahren die Leute extra die alten Autos, weil das schnelle, ich finde das schnelle Laden ist manchmal auch echt nervig. Also jetzt zum Beispiel, als wir nach Bayern gefahren sind, so dann fährst du halt 3 Stunden Auto und dann willst du auch einfach mal Pause machen. So, und dann ist es, das ist ja die alte Leier, dann ist es häufig einfach zu schnell, dass das Auto aufgeladen ist. Und das führt natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Restaurant reingehst oder so, immer zu Hektik, weil dein Auto fast voll ist und wenn die dann noch schneller laden, musst du dann wieder rausgehen, das umparken, abstöpseln und ich sag dir, also das stelle ich mir zukünftig dann echt stressig vor.
Geil,
wäre immer mehr zu so einer Tanksäule, wie so einer Tankstelle, wo du eben kurz auflädst und dann musst du dich auf den Parkplatz stellen.
Ja, geil wäre natürlich, wenn man wie beim Langsamladen so einstellen könnte, wie schnell das Auto lädt.
Das wird 10 von 10.
Um dann auch den Akku so ein bisschen zu schonen oder so. Tesla wird das absichtlich nicht machen. Erstens, weil dadurch natürlich weiter dieses Narrativ verstärkt wird, dass Schnellladen deinen Akku kaputt macht und die Leute dann immer alle irgendwie auf langsam stellen, weil das ist ja dann viel gesünder für meinen Akku und dann sind die Ladesäulen ständig voll und ihre tolle Taktik, 500 kW einzuführen, damit sie mit einer Säule mehr Strom an mehr Leute verkaufen können, ist dann schnell wieder dahin und die Leute sind auch noch irgendwie unzufrieden, weil sie denken, ich kann ja mein Auto nicht mal schnell laden, ohne dass es sich dabei kaputt macht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie es deswegen alleine schon nicht machen werden, aber für die Nutzer wäre es natürlich ein cooles Feature.
Es wäre so ein geiles Feature, aber das geht ja, geht das überhaupt bei irgendwelchen Schnellladesäulen? Nee, oder? Das geht nur bei AC-Laden.
Es gibt Autos, die das können. Aber der Tesla kann das nicht.
Und wenn ich jetzt mit so einem Auto, das das kann, am Supercharger lade, was passiert dann?
Ja, dann würdest du es wahrscheinlich auch, ja, ich meine, das Batterie-Management-System muss ja eh immer der Ladestation sagen, wie viel Strom es gerade annehmen will. Also da schiebt ja nicht einfach die Ladesäule rein, wie es lustig ist. Und der Akku muss dann gucken, wo er bleibt. Der weiß ja selbst am besten, so wie viel Strom er gerade noch vertragen kann. Deswegen würde ich sagen, ja, lädt es dann einfach langsamer. Das ist Teil des normalen Prozesses.
Das ist natürlich ein großes Argument für andere Fahrzeuge. Weil bei Tesla wird das nie eingeführt, weil die ja selber ihren Ladepark bauen. Aber so andere Hersteller, die eh nicht so einen großen Ladepark haben, die können ja sagen, komm, für die Kunden bauen wir das ein. Und um Tesla zu ärgern.
Geil. Zwei interessante Informationen übrigens noch. Erstens, der Cybertruck, der ja bisher mit maximal 250 kW lädt, soll an den neuen Superchargern 30% schneller laden. Und jetzt denkt man sich vielleicht so, 30%? So 500 kW ist doch das Doppelte von 250 kW. Ja, was man dabei nicht vergessen darf, ist, wir reden hier über die Peak-Ladegeschwindigkeit. Die wird am Anfang einmal ganz kurz gehalten und hintenrum wird das Laden ja dann langsamer. Und man könnte ja bisher schon sagen, gut, wenn die 250 kW Peak können, findet die Optimierung eigentlich nur so lange statt, bis die Autos eh auf unter 250 kW dann droppen, was bei den meisten Fahrzeugen sehr, sehr schnell ist. Deswegen 30% schnelleres Laden insgesamt für den Cybertruck mal im Kopf behalten. Dadurch ist der Cybertruck übrigens das am schnellsten aufladendste Tesla-Fahrzeug, was die kmh-Ladegeschwindigkeit angeht. Also man kann ja kW-Laden heißt halt einfach so, ja, so viel Strom kommt in einem gewissen Zeitraum in das Auto rein, aber relevant ist ja eigentlich, wie viel Reichweite gewinne ich pro Minute oder pro Stunde, wenn ich lade. Und da gibt es halt diesen kmh-Wert. So, mein Auto lädt dann manchmal mit 1300 kmh. Das ist dann besonders schnell lädt. Interessant fand ich den Fakt vor allem deswegen, weil der Cybertruck ja das mit Abstand schwerste und ineffizienteste Tesla-Modell ist. Da sieht man mal, wie viel so eine 800-Volt-Architektur bringt, dass du dann trotzdem als Riesenpanzer die schnellste kmh-Ladegeschwindigkeit erreichen kannst. Wird Zeit, dass die anderen Fahrzeuge da mal nachziehen.
Ja, true. Also es kann ja auch nicht, das Ding sein, dass man der Technologie irgendwie entgegensteht, weil man halt bei Mac ist, sich einen Big Mac reinziehen will. So. Das ist ja keine Lösung. Oder ein Mac Plant oder weiß der Geier. Aber nee, das ist ja auch nicht die Lösung.
Ja, und letzter kleiner Fact noch, der Tesla Semi soll auch von diesen Chargern unterstützt werden. Es scheint allerdings so zu sein, dass die dann halt nicht einfach am normalen Supercharger sich dazustellen, wäre ja auch Quatsch, die würden ja alles blockieren, sondern die bekommen quasi mit derselben Technik eigene Stalls, die dann mit 1,2 Megawatt laden können, was tatsächlich nochmal ein bisschen mehr ist, also die 8 Stalls, die sich einen Technikblock teilen, laden mit insgesamt einem Megawatt gleichzeitig und das für den Simi soll dann 1,2 können. Interessant dabei ist, dass gleichzeitig ein neuer Connector eingeführt wird. Es wurde sich jetzt nämlich geeinigt auf einen Stecker, Ladestecker für LKWs, die ultraschnell laden. Der muss größer sein als so ein bisheriger CCS- oder NACS-Stecker, einfach weil da mehr Strom durchgeht. Aber ist tatsächlich auch ein anderer Stecker als den, den bisherige Tesla-Semis nutzen. Also da haben sie eigentlich wieder dieselbe Situation, wie man sie von Tesla schon so oft kennt. Tesla ist zu schnell mit dem Produkt auf dem Markt, möchte anfangen, es wurde sich noch nicht auf einen Stecker geeinigt. Egal, sie machen erstmal irgendwas und baden den Rest dann danach aus. Es war ja in Deutschland auch so, dass sie diesen modifizierten Typ-2-Stecker am Anfang im Model S drin hatten. Und dann wurde CCS festgelegt und die so, oh, ja gut, dann wechseln wir jetzt. Und dasselbe steht dem Semi jetzt auch bevor.
Ja, aber gut, immerhin scheint das dann ja da jetzt endlich auch eine einheitliche Lösung zu geben.
Yes.
Cool. Dann, wo wir gerade noch bei Elektroautos sind, kurzer Shoutout an den IONIQ 9. Es gibt jetzt ein neues Elektroauto auf dem Markt. Wurde jetzt, also noch kann man es nicht abholen. Nächstes Jahr soll das nach Europa kommen. Und ja, erinnert mich sehr an den Kia EV9 so ein bisschen. Von hinten sieht er aus wie ein Range Rover so ein bisschen. Also es ist ein sehr großes Elektroauto von Hyundai. Und sieht auf jeden Fall schick aus.
IONIQ
9.
9.
Genau. Okay. Ich finde, die ziehen halt dieses Pixel-Design komplett durch. Das sieht schon krass aus, ne?
Junge, what the Also die Front finde ich arg sexy. Das ist ja Also ich hasse SUVs. Von daher bin ich da an der Stelle schon mal raus. Und das Heck weiß ich auch nicht so genau.
Aber das
genau.
Heck sieht schon aus wie so ein Range Rover, oder? Finde ich schon.
Ja, schon. Es kommt ein bisschen auf die Konfiguration an, finde ich. Auf die Farbe und so, wie sehr dann diese Leuchten hinten rausstechen. Aber es hat auf jeden Fall was von einem Range Rover, ja. Ist jetzt nicht mein Favoritenwinkel, aber von vorne ist schon brutal. Also mehr für mehr Pixeloptik in den Autos, ja gerne. Ich feiere das, ja. Das ist stark.
Ja, ja, also Hyundai zieht das ja wirklich komplett durch, diesen Zug mit der IONIQ-Serie. Und finde ich auf jeden Fall sehr schick. Aber es ist schon echt ein brutales Schiff, ne? Also das erinnert mich so richtig so an Amerika-Vibes, wenn man da im Urlaub ist und sich so einen Mietwagen nimmt und das dann so ein riesiges Schiff ist.
Ja, das ist wie so ein Suburban oder so.
Ja, ja, genau, so wirklich so ein richtig heftig dicke. Also da in Berlin Mitte irgendwie einen Parkplatz finden, no way. Das wird dann
ja.
Ich glaube, mit euch Crewcast-Zuhörer da draußen muss ich nicht streiten, wenn ich sage, dass gutes Internet zu Hause extrem wichtig ist. Und unser Sponsor Vodafone hat da direkt eine breite Bandbreite an Tarifen zur Verfügung stehen. Und eine gute Wahl dabei ist der Giga zu Hause CableMax 1000. Das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung bestätigen, denn genau das ist der Tarif, den wir auch bei uns im Studio nutzen. Mit ihm könnt ihr über Kabelfernsehen bzw. einem Koax-Anschluss Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbits im Download erreichen.
Ja, aber Julian, ich glaube, du wirst gleich richtig neidisch, wenn ich dir erzähle, dass man genau diesen Tarif eben aktuell deutlich günstiger bekommen kann, als was du wahrscheinlich für den gezahlt hast. Denn über die Spar-App Saveit kriegt man da bis zu 480 Euro Cashback. Wenn man das auf 2 Jahre Vertragslaufzeit umrechnet, dann kostet der Vertrag also nur noch 24,99 Euro im Monat.
Ja, das ist korrekt, denn wir zahlen aktuell 45 Euro im Monat. Das heißt, es ist schon ein sehr guter Deal und wenn ihr einen Kabelanschluss bei euch zu Hause habt, dann solltet ihr euch den Deal dementsprechend mal anschauen. Und wie bereits erwähnt, funktioniert das über Saveit, also einfach die Saveit-App runterladen, in der ihr übrigens auch andere Deals finden könnt. Dort könnt ihr den Vodafone-Deal dann entweder manuell finden oder ihr nutzt einfach den Link aus unserer Infobox, um zum Deal zu gelangen. Folgt da einfach den Anweisungen in der App und dann bekommt ihr erst 240 Euro Cashback von Vodafone direkt und Saveit verdoppelt dieses Cashback dann eben nochmal, sodass ihr insgesamt auf 480 Euro kommt.
Ja, und falls bei eurer Adresse keine Tausenderleitung verfügbar sein sollte, kein Problem. Es gibt auch andere Tarife mit ähnlich coolen Konditionen. Also checkt die Angebote da gerne mal aus. Bis zum 4. Dezember läuft das alles noch. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, es brodelt wieder übrigens, ne? In der Küche, in der Gerüchteküche. Es werden spannende Dinge gekocht bei Apple, eventuell das HomePad. Oh. Ich weiß ja nicht so genau. Irgendwie, ich muss sagen, ich bin, seitdem Google das Pixel-Tablet vorgestellt hat, extrem gespannt und hyped auf ein vergleichbares Apple-Produkt. Jetzt gibt's endlich mehr Leaks und Gerüchte zu dem Teil und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, was ich da höre.
Ja, aber also warum nicht? Ich meine, es ist schon eine coole Idee. Ich meine, Google ist jetzt, glaube ich, nicht so erfolgreich mit dem Pixel-Tablet. Mm-mm. Aber ich meine, Apple hat ein starkes Ökosystem mit den iPads. Es ist halt nur die Frage, ob sie das auch wirklich darauf bringen oder ob das wieder sowas Abgespecktes wird.
Ja, das ist nämlich tatsächlich der Hauptpunkt. Du sprichst es schon an, iPad. Ich hatte immer den Eindruck, dass das größte Problem mit dem Pixel-Tablet ist, dass es kein krasses Tablet ist. Also es ist ein okayes Tablet so, aber es ist auch so 60 Hertz, ist das OLED überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht, glaube ja. Nee? Oh je. Ja, schau, da geht's schon los, ne? Also kein tolles Tablet, aber dann irgendwie das prominenteste Tablet, was du zu Hause hast, weil es das ist, was immer geladen ist, das ist, was da in dem Dock steht, so. Und es soll ja eigentlich dann Freude machen, dieses Tablet da herauszunehmen, das zu nutzen, damit ein paar Sachen zu machen und es dann wieder zurückzustellen. Aber ich habe beim Pixel-Tablet so das Gefühl, dass es immer so, das Tablet war der zweite Gedanke. Eigentlich wollte man einen coolen Homescreen bauen und den kann man dann auch als Tablet verwenden. Und meine große Befürchtung jetzt bei den neuen HomePad-Gerüchten ist, dass Apple eine ähnliche Richtung einschlagen wird. Dass sie kein System bauen, wie man ein iPad mit einem HomePod verbinden kann, wie man ein iPad mit einem Ständer oder einer Wandhalterung verbinden kann, sondern sie entwickeln eine komplett neue Produktkategorie, scheinbar. Denn den Gerüchten zufolge soll das HomePad ein 6 Zoll quadratisches Tablet sein. Mhm. Quadratisch!
Ja, das ist eigentlich so gar nicht Apple-mäßig, weil Apple möchte doch eigentlich immer gerne ihre Display-Verhältnisse ähnlich behalten. Und jetzt haben sie ja noch mal was Neues. Dann haben sie schon 4:3 bei den iPads. Und ich glaube, iPhone ist 16:10 oder so, ne?
Ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist auch eine krumme Zahl, die sich ständig so ein bisschen ändert. Ich glaube, die neuen iPhones sind wieder minimal länger geworden als breiter. Und ach, ja.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das nochmal ein komplett neuer Formfaktor, nicht nur so leicht anders. Aber man muss halt schon sagen, wenn man sich das so vorstellt, als es steht da irgendwie so im Flur auf der Kommode oder so, ist natürlich ein quadratischer Screen schon auch nett. Aber es ist dann wieder so ein Gerät, was du, also eigentlich ist es schöner, was zu kombinieren. Das fand ich beim Pixel-Tablet so geil. Du hast dann ein Tablet, und du hast auch gleichzeitig dann das smarte Display abgedeckt und brauchst nicht dann wieder zwei Sachen kaufen. So, und so führt das natürlich dazu, dass du dann ein iPad und das HomePad hast.
Vielleicht ist wirklich genau das der Grund, ne? Vielleicht ist, du musst trotzdem noch zwei Geräte kaufen. Musik in Tim Cooks Ohren. Ja, vielleicht ist, weil ganz ehrlich, also es sind ja alles nur Gerüchte, ne? Wir reden da jetzt vorab drüber, mal schauen, wie das tatsächliche Produkt wird, aber sollten sie es wirklich quadratisch machen, gibt es in meinen Augen eigentlich keinen ernsthaft sinnvollen Grund dafür, warum das quadratisch sein sollte. Also es ist halt einfach nur, um es irgendwie stylisch zu machen oder I don't know, so, oder halt eben, um es gezielt vom iPad abzutrennen. Gerüchten zufolge soll das Betriebssystem, das auf diesem Gerät läuft, auch nicht iPadOS sein, sondern ein neues HomeOS, das explizit für diese Produktkategorie entwickelt wird. Also quasi ein abgespecktes iPadOS mit Fokus auf Nutzung als smartes Display in einem Lautsprecher, in einer Wandhalterung, auf einem Standfuß. Weil das ist es ja dann im Endeffekt. Also es soll verschiedene Möglichkeiten geben, das Ding zu befestigen. Es wird eine Art HomePod geben, wo man das dann dran machen kann. Ein Standfuß, wie auch immer der dann aussieht, der nochmal so separat ist. Wahrscheinlich dann die günstigere Variante ohne Lautsprecher ist dann einfach nur der Standfuß. Und halt als Wandhalterung, was für Smart Home Sachen mega viel Sinn macht oder auch in der Küche oder so, kann ich mir gut mit einer Wandhalterung vorstellen. Aber ja.
Wenn du da dann schon so anfängst, so mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, dann wird das doch auch so ein System sein, wo der Screen an sich unabhängig benutzbar ist und man kann andere, unterschiedliche Dinge daran befestigen. Zum Beispiel halt einen fetten Speaker, vielleicht einen kleineren Speaker, ne? Dann geht's nur an die Wand. Ganz ehrlich, macht's doch direkt mit dem iPad.
Ja,
es ist, 100%. Also wirklich, es ist doch wirklich echt genau dann das Konzept, was du eigentlich einfach als Zubehör für dein iPad sehen willst. 100%. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass sie das auch mit dem iPad kompatibel machen und dass dieses Display einfach für diejenigen ist, die kein iPad haben. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Aber
das könnte sein. Das wäre denkbar. Und ich muss sagen, so, ich fände es auch jetzt nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel im Flur dann so ein Ding als Smart Home Steuerung hängen habe. Fände ich das jetzt auch nicht so drastisch und schlimm, wenn es dann einen quadratischen Screen hätte und dann ist es halt da und bla. Aber so ein quadratischer Bildschirm dann in dem Moment, wo ich das als Tablet in die Hand nehme und nutze, es ist doch einfach krass. Oder auch in der Küche oder so, wenn ich irgendwie beim Kochen ein YouTube-Video oder irgendeine Apple TV Plus-Serie gucken will oder sowas, ist doch Quatsch, wenn ich da dann wieder, ich sag mal, bei Foldables regen sich alle drüber auf, alle waren ultra gehypt, als Huawei mit dem Triple Fold auf einmal um die Ecke kam und man endlich ein faltbares Handy hatte, das dann aufgefaltet kein Quadrat mehr war, sondern einem wirklich erlaubt hat, diesen größeren Bildschirm wirklich auszunutzen. Und ja, also da meine Befürchtung ist, dass das ein bisschen quatschig wird dann mit dem quadratischen Bildschirm beim Homepad und dass sie halt wirklich diesen Weg gehen, weil sie einem nochmal zusätzlich ein iPad verkaufen wollen. Hoffen wir einfach mal, dass es wenigstens so ist, dass man ein iPad da auch dran machen kann und da dann in dem Moment, wo man es dran macht, quasi eine andere Benutzeroberfläche sich öffnet. Das haben wir ja in abgespeckter Form auch schon auf dem iPhone. Wenn man das quer auf einen Wireless-Charger draufpackt, dann öffnet sich ja auch diese Nachttischansicht. Da könnte man ja auch irgendwie sagen, ey, das iPad erkennt, ich wurde jetzt hier an den Homepad gedockt. Und dann gehe ich in meine Home-Ansicht, die ein bisschen simpler ist.
Ja, also ganz ehrlich, das gibt's ja fürs iPhone auch schon so an sich, ne, mit diesem Dock-Mode für iOS. Sowas könnte man ja auch für iPadOS machen, dass es so eine Art Dock-Mode gibt, wo dann halt auch vielleicht das mehr Smartphone-lastig gestaltet ist, Smart-Home-lastig gestaltet ist und halt auch einfach ein bisschen aufgeräumter, ne? Also ich wünsche mir das weiterhin, dass die das mit dem iPad machen. Guck mal, dann wird es auch, wenn dann irgendwann das Line-Up komplett darauf angepasst ist, wird es verschiedene Größen geben, die man sich aussuchen kann. Ne? Könntest ja theoretisch dann, die Piloten können sich dann ihr iPad Mini dran machen. So, und andere können sich dann ein großes iPad Air dran machen. Weiß der Geier. Aber das ist wäre schon cool. Ich frage mich dann, ob dieses HomePad dann Apple Intelligence bekommt.
Auf jeden Fall. Es gibt keine Situation, in der dieses Produkt ohne Apple Intelligence gelauncht wird. Niemals. Das wird vollgestopft sein damit. Dann packst du halt in dieses quadratische Pad irgendwie den gebinden A17 aus dem iPad Mini rein oder so und dann passt das auch. Und dann kannst du da ein bisschen Apple Intelligence Kram mitmachen. Ich befürchte auch, dass das der generelle Weg sein wird, HomePods Apple Intelligence fähig zu machen. Also wenn du dann irgendwie smarte Speaker zu Hause haben möchtest mit Apple Intelligence, darfst du alle bisherigen HomePods einmal schön durch HomePads ersetzen. Ja, die Frage ist natürlich, ob dann so ein Standalone-Speaker noch Apple Intelligence kann in dem Moment, wo du das Pad abnimmst oder ob die dauerhaft irgendwie verbunden sein müssen dafür.
Aber
oder
das wäre doch voll dumm. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Zukunft ist, weil ich habe jetzt ja auch mehrere Nest-Hubs hier zu Hause mit Display. Und ich denke mir jedes Mal, also so, wenn, also es gibt so einen Nest-Hub, der steht perfekt, da gucke ich gerne dann mal drauf, aber den zweiten denke ich mir schon wieder eigentlich unnötig, da ein Display zu haben, das verbraucht nur Strom. So, ich habe sowieso noch mal vor, durch meinen ganzen Haushalt zu gehen und Stromfresser auszusortieren, um PV-Ertrag im Winter noch geiler zu machen.
Geil. Aber,
ganz ehrlich, so ist es eigentlich auch so ein bisschen unnötig, überall dann ein Display rumstehen zu haben, weil es gibt halt auch wirklich Orte, wo du halt hauptsächlich einfach nur sprachlich interagierst oder mal Musik hören willst, oder?
Ach so. Ja, oder der Prozessor steckt dann im Lautsprecher.
Nein, dann geht ja die Wandhalterung nicht.
Nee. Eigentlich brauchst du es, also irgendwie musst du es ja lösen. Also
es kann doch keine Zukunft geben für Apple, wo es keine HomePods gibt, die einfach kein Display haben und also dann auch kein Apple Intelligence können. Also das muss irgendwann kommen. Also vielleicht gibt es da nochmal eine neue HomePod-Version mit neuem Prozessor, die das dann kann. Oder vielleicht gibt es ja irgendwann doch ein Update. Aber dann müsste Apple natürlich ihre, wie sagt man noch, ihre, ach, mir fehlt das Wort, ihre Prinzipien brechen, weil sie ja eigentlich gesagt haben, dass es spezielle Prozessoranforderungen gibt und das nicht als Client-Server-Prinzip irgendwie gemacht werden kann.
Naja, es gibt ja eine Lösung für dieses Problem. Ein neuer Prozessor, der Apple Intelligence fähig ist, aber simpler ist als die bisherigen. Das ist dann so der Weg, wie man sich da rausreden kann. Wenn man jetzt zum
aber
Beispiel
ja, dann
sagt,
muss es ja neue Hardware geben. Das würde ja in dem Fall auch bedeuten, dass man nicht die Millionen HomePods, die schon irgendwo stehen, updaten kann. Ja.
Die bin ich mir relativ sicher, dass die raus sind. Also, dass man dann zum Beispiel sagt, ich meine, ich weiß gar nicht, war das der HomePod Mini, der auch einen Apple Watch Chip drin hat? Da bin ich jetzt gerade gar nicht mehr up to date mit den Infos, aber die haben auf jeden Fall in HomePods auch schon Apple Watch Chips eingesetzt und ich kann mir gut vorstellen, dass die Apple Watch auch noch Apple Intelligence bekommen wird und die dann halt sagen, ja, wir haben jetzt hier den neuen S irgendwas Prozessor für die Apple Watch entwickelt, der kann Apple Intelligence, der ist dann zwar langsamer als, keine Ahnung, ein A10 oder so. Und eigentlich könnten noch ewig lang auch ältere iPhones dann da mit Apple Intelligence ausgestattet werden, aber man sagt dann, nee, komm, der ist jetzt die neue Baseline für Kompaktgeräte, die keine Bilder generieren müssen oder so, sondern einfach nur, ja, das Large Language Model und Siri darauf laufen haben. Mhm. Dass man so einen dann in diese neuen HomePods reinpackt. Aber ja, es wird auf jeden Fall interessant, wie sie das alles lösen. Und ich beäuge das einfach mal kritisch. Kritisch beäugt wurde übrigens auch Apple Intelligence, und zwar von CNET. Wir reden im Crewcast sehr selten über Content von anderen YouTube-Creatern. In dem Fall muss ich da aber einfach mal einen riesen Shoutout raushauen, weil CNET, das kennen viele von euch sicherlich, so ein klassischere, ältere Technik Publikation in Amerika, die sind normalerweise auch so ein bisschen alt eingesessen, fände ich, mit ihren Statements und viel, was sie machen. Aber dieses Apple Intelligence Review, was die hochgeladen haben, das war on fire. Ich habe noch nie einen traditionellen Journalisten so emotional aufgeladen über ein Thema sprechen hören. In dem Fall Journalistin, die Bridget war das, die das Video gemacht hat. Und der Titel von dem Video war schon richtig stark, weil es hieß Apple Intelligence Apple Intelligence is for the stupid ones. Was eine Referenz ist an die uralten Apple-Werbespots aus der Steve Jobs-Zeit, wo er gesagt hat, this is to the crazy ones. Think different. Ja, das waren die Zeiten. Und es war ja, früher war vielleicht Apple for the crazy ones, jetzt ist es for the stupid ones, ist so die Hauptthese von diesem Apple Intelligence Review. Und sie räumt da einmal richtig doll mit diesen ganzen fragwürdigen Werbespots auf, über die wir auch schon im Crewcast geredet haben, und testet zumindest die Funktionen, die bisher schon draußen sind. Und von denen ist halt ganz viel so, ja, du kannst das schon benutzen, wenn du halt ein bisschen blöd und faul bist, aber eigentlich, wenn du wirklich ein gutes Ergebnis haben willst, musst du die andere AI nutzen, die Actual Intelligence in deinem Kopf. Und das war schon ziemlich brutal. Also es wirkte sehr ehrlich. Es wirkte auf mich so, als ob da wirklich auch was vom Herzen kam, dass da jemand sich überlegt hat, so, ich probiere jetzt mal Apple Intelligence zu nutzen, und dann einfach nur mies enttäuscht war und es unbedingt in eine Kamera reden musste. Aber ja, starkes Video, kann ich sehr empfehlen.
Ja, ich bin da sowieso sehr gespannt. Von solchen Videos wird es ja dann in Zukunft noch mehr geben. Umso mehr Apple Intelligence Features halt auch rauskommen. Und ja, aber ganz ehrlich, es hätte mich auch wirklich überrascht. Ich weiß nicht, ob ich da zu pessimistisch bin, aber es hätte mich auch wirklich überrascht, wenn das jetzt von Tag 1 an geil gewesen wäre. Also, oder? Weil das hat alles so einen hektischen Eindruck gemacht. Ist jetzt gar nicht so, dass ich das irgendwie will, dass das nicht gut ist oder so. Ich freue mich auch, wenn das gut funktioniert, aber irgendwie hat das alles so einen hektischen Eindruck gemacht mit diesem ganzen Apple Intelligence Release, dass es schon irgendwie direkt man so ein Gefühl bekommen hat, so, das ist irgendwie wirklich Wortspielalarm übers Knie gebrochen, sorry. Ich musste kurz nochmal überlegen, war es das Knie oder das Bein? Es war das Knie. Super. Übers Knie gebrochen. Ja.
Ja, ein anderer witziger Moment war auch im Genius Bar Podcast. Da hat Sam Cole versucht, seinem Co-Host einmal zu zeigen, wie man mit Apple Intelligence eine böse Mail lieber umschreiben lassen kann. Und hat dann einfach mal demomäßig eine wirklich wütende Nachricht geschrieben und wollte das dann in nett umformulieren lassen. Und dann hatte sich Apple Intelligence geweigert, das umzuformulieren. Hat gesagt, nö, sowas mache ich nicht. Das ist zu aggro. Und das fand ich dann auch krass. Also die eigentlich beworbene Funktionalität wurde einfach direkt verweigert. So, okay. So, wenn die Nachricht nicht so böse wäre, bräuchte ich ja gar keine Intelligence, um die lieber zu formulieren. Also, weiß ich jetzt nicht.
Also ich hätte es verstehen können, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn man eine liebe Nachricht böse machen will. Und dann,
aber die Funktion gibt es ja gar nicht bei Apple.
Ja, aber dann hätte ich verstanden, wenn sich das System dann halt weigert, das zu tun. Aber ja. So rum ist ja eigentlich okay, oder?
Für sowas braucht man eigentlich eher ChatGPT. Das ist viel vielseitiger einsetzbar. Jetzt auch neulich hier einen Screenshot gesehen, das super witzig fand, da hat ein Elternteil ChatGPT gefragt, ob die im Voice-Mode mal bitte so tun kann, als wäre sie ein Laden, der so bitte sagen soll, dass er geschlossen hat dann auf Nachfrage, weil das Kind wollte irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, ob es gute Erziehung ist, aber das Kind wollte irgendwie zu irgendeinem Donutladen oder so Donuts holen und dann wollte die Mom sagen, ja nee, der Laden hat zu und das Kind hat es nicht geglaubt und dann sagt sie, ja komm, ChatGPT, tu mal so, als wärst du der Laden und sag mir, dass du zu hast und dann hat die halt in Textform noch geschrieben, ja passt, mach ich, dann Voice Mode aktiviert und so, ja hallo, ja hier, ich rufe an, weil ich Donuts bestellen will, dies, das, was geht und dann einfach wirklich so getan, als ob sie ein Laden wäre und zu hat und leider wirklich keine Donuts ausliefern kann. Das ist dann...
Das ist echt verrückt.
Es ist so krass irgendwie so, jetzt ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes, kann man drüber diskutieren, aber es ist so krass, was irgendwie an dem Ende möglich ist und Apple andersrum scheitert daran, vernünftig Push-Nachrichten zusammenzufassen oder auch mal hier einen bösen Text in nett umzuformulieren. Also ja, und auch an der Bewerbung irgendwie. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Alexi Bexi Video zum Image Playground und den Genmojis war auch übrigens sehr unterhaltsam. Also es geht langsam los mit dem Apple Intelligence Test Content und ich habe jetzt noch niemanden gefunden, der einfach begeistert war, ehrlich gesagt.
Schade. Das ist dann natürlich auch kein gutes Omen bisher zumindest für das Homepad, weil wie du schon sagst, das ist prädestiniert dafür auch natürlich so AI-Funktionen zu nutzen. Alleine zu entscheiden, was auf dem Homepad immer angezeigt wird. Ne? Ja. Also ich finde, das ist ja auch so eine Sache, zum Beispiel bei diesen Echo-Geräten, das loopt sich da ja immer durch. Ne? Du hast dann so verschiedene Slides und die loopen sich immer so durch. Wie geil wäre es, wenn das Gerät irgendwie durch eine Intelligenz erraten kann, was gerade am gefragtesten ist. Also was jetzt, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass du das gerade sehen willst, wenn du dich dem Gerät näherst.
So, das ja, das gibt's aber auch schon in iPad und iOS. Das existiert schon mit dem Smart-Stapel. Kann man sich so ein Widget auf den Homescreen packen, das intelligent entscheidet, was es dir gerade anzeigt.
Geil, das müsste dann auf jeden Fall auf das Homepad mit drauf. Genau. Weil ich stelle mir das auch an der Tür echt geil vor, dieses Gerät. Wenn du dir das dann auch so mit einer Klingel irgendwie kombinierst, mit einer Kamera draußen, dann klingelt jemand an deiner Tür und dann wird das auf diesem quadratischen Homepad dann so angezeigt. Dann kannst du ja noch irgendwie FaceTime rein integrieren, weil da soll ja auch eine Kamera dann mit rein natürlich. Das könnte ich mir schon cool vorstellen. Also ich bin gespannt. Ich bin sowieso immer super hyped, wenn Apple so komplett neue Produkte rausbringt. Ne?
Ja, weil das ist dann auch mal interessanter so, als, ja, hier ist ein anderer Prozessor jetzt drin.
Ja, also wir sind ja schon gehyped, wenn der Mac Mini redesigned wird. Aber wie geil ist es, wenn die wirklich was komplett Neues rausbringen? Das ist schon immer ein Zehner.
Ja, eine Sache, die ich auch noch sagen wollte zum Thema Apple Intelligence auf dem Homepad oder den HomePods. Sorry. oder auf den HomePods. Das wäre ja, oder das Wichtigste dafür wäre ja quasi ein Large Language Model Siri. Also ein Siri, mit dem man sich wirklich vernünftig unterhalten kann. Und das ist ja bisher noch gar nicht rausgekommen, so in Sachen Apple Intelligence. Da wird ja am heißesten drauf gewartet. Deswegen mal abwarten, wie gut das dann wird. Aber jetzt so Text-Writing-Tools oder Bildgenerierung ist ja jetzt nicht der Teil von Apple Intelligence, der für das HomePad wirklich relevant wäre. Also die Sachen, die bisher geflamed werden in den Reviews, betrifft das vielleicht gar nicht so stark.
Genau, ja. Und ich glaube auch, dass diese Sachen, die jetzt, also da bin ich jetzt mal einfach so optimistisch, dass diese Dinge, die jetzt bei Apple Intelligence noch nicht gut laufen, dass da auch viel noch gefixt wird. Es ist halt jetzt wirklich so, als ob wir bei einer Beta dabei sind. Und das kennen wir halt einfach von Apple nicht. Aber so ist es, glaube ich, einfach ein bisschen. So, Leute, jetzt aber eine kurze Unterbrechung, denn ganz ehrlich, beim Arbeiten und auch beim Podcast hören ist es, zumindest wenn man einfach nur sitzt, ab und zu mal wichtig, aufzustehen und einfach mal ja sich ein bisschen zu dehnen, wieder einen neuen Schwung zu bekommen. Und genau das geht eben mit unserem Sponsor Desktronic.
Ja, denn dort bekommt ihr alles, was ihr braucht, um euch mit einem komplett neuen Schreibtisch-Setup auszustatten. Seien es jetzt Bürostühle, Kabelwannen, Monitorhalterung oder auch der Schreibtisch selbst. Ihr Flaggschiff-Produkt ist dabei der Home Pro. Den kann man in der Höhe verstellen und das ganz schön schnell. In nur 6 Sekunden wechselt man zwischen Stehen und Sitzen, wenn man möchte. Und auch die Lieblingshöhen kann man in der Steuereinheit einspeichern.
Und apropos Steuereinheit, in der ist nämlich einfach ein USB-C und USB-A-Port verbaut worden. Mein absolutes Highlight. Man kommt da super einfach ran, kann ein Kabel anschließen und dann zum Beispiel sein Smartphone aufladen. Und wo wir schon bei den Kabeln sind, für die gibt es auch noch 2 Durchführungen, die in die Tischplatte eingefräst wurden. Und so kann man eben seine Kabel einfach zum Beispiel bei Lautsprechern unter den Tisch bringen, ohne dass das ein großes Chaos ergibt.
Durch die metallenen Beine steht der Tisch auch sehr stabil auf egal welcher Höhe und auch egal in welcher Farbe man die Beine nimmt. Da gibt es nämlich auch verschiedene Optionen, schwarz oder weiß, ebenso für die Tischplatte. Die kann man sich so konfigurieren, wie man Lust hat. Aktuell läuft bei Desktronic auch noch der Black Friday Sale, bei dem ihr teilweise bis zu 50% Rabatt abstauben könnt. Und mit dem Code CREWCAST gibt's nochmal 25 Euro obendrauf. K-R-E-W-K-A-S-T einfach eingeben und mal bei der Webseite vorbeischauen. Und dann bedanken wir uns bei Desktronic für die Unterstützung.
Jetzt wird's aber nochmal ernst, Leute, denn das sind wir zwar gar nicht gewohnt, aber auch in den USA gibt es jetzt so Verfahren, wie wir sie eigentlich aus der EU kennen, ja, wo was verboten werden soll, wo was gesplittet werden soll, wo Firmen zerschlagen werden könnten. Und es geht einer der größten Firmen an den Kragen, die wir so kennen, und zwar an Google. Und das ist tatsächlich eine Sache, die relativ komplex ist, weil es da viele verschiedene Nebenschauplätze auch gibt, aber so das Kernthema, was auch Google wahrscheinlich am krassesten treffen würde, spielt sich gerade rund um deren Chrome-Browser ab. Ihr kennt alle den Chrome-Browser, wahrscheinlich nutzen auch die meisten von euch den Chrome-Browser, ist halt wirklich so der beliebteste Browser auf dem Markt. Selbst ich nutze den, obwohl ich am Mac arbeite und eigentlich auch Safari cool finde, aber es gibt tatsächlich immer wieder so Websites, die einfach auf Chrome besser laufen. Also ja. Das ist
ja alle optimieren halt ihren Kram auf Chrome. Das merkt man auch total. Ja.
Also zum Beispiel bei WeTransfer ein Video hochladen geht bei Chrome schneller. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Mhm. YouTube oder sowas ist natürlich klar, ist ja auch von Google selbst. Auf jeden Fall ist Chrome somit, das kann, muss man so sagen, einfach so der Marktführer im Browserbereich. Und soll jetzt verkauft, also was heißt soll jetzt? Das muss man wirklich nochmal explizit dazu sagen. Es ist jetzt ein Fall, der vors Gericht in den USA gehen soll. Also das Department of Justice hat das angeregt. Und es ist natürlich noch gar nichts entschieden. Ne? Also, das, wie gesagt, das sind immer dann so die Headlines, die man dann auch liest, die ich auch gelesen habe, so könnte das verkauft werden müssen und sowas. Aber es soll im Endeffekt überprüft werden. ob Google da nicht einfach ein illegales Monopol hat. Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum Google jahrelang Firefox oder Mozilla bezahlt hat für den Firefox-Browser. Das ist ja auch so was Heftiges. Die haben denen wirklich viel Geld überwiesen jedes Jahr. So unter dem Motto, damit wir nicht die Einzigen sind, die einen Browser haben. Und trotzdem ist der Firefox-Browser leider echt auf dem absteigenden Ast, so was die
Lieferung also die Scheinkonkurrenz, die sie da versucht haben, noch ja. Finanziell am Leben zu halten. Ja, interessant, ne, dass das irgendwie so als Taktik lange funktioniert hat. Ich find's krass, dass da jetzt mal so heftig dagegen vorgegangen wird. Aber was passiert denn jetzt genau?
Also es soll jetzt quasi untersucht werden, inwiefern das halt ein illegales Monopol ist. Und wie schon gesagt, gibt es verschiedene Sachen, die da zur Debatte stehen. Das soll dann erst im nächsten Jahr, also gibt es erstmal eine Anhörung und pipapo, dann darf Google sich natürlich auch nochmal dazu äußern. Und dann muss erstmal jemand entscheiden, ob das jetzt wirklich dann halt auch true ist, dass es ein Monopol ist. Und wenn das entschieden ist, geht es dann in die nächste Instanz. Dann gibt es dazwischen nochmal den Präsidentenwechsel. Und dann weiß man halt auch noch nicht so, ne, hat der dann vielleicht eine ganz andere Linie und lenkt das nochmal in eine andere Richtung. Also wie gesagt, es ist noch nicht entschieden, aber es ist schon, man sollte das auch nicht auf die lockere Schulter nehmen, denn das ist für Google schon wirklich existenziell. Habe ich das richtig ausgesprochen? Also es ist schon eine krasse Nummer für Google, weil das ist deren Kerngeschäft. Es geht da wirklich ans Kerngeschäft ran, weil der Chrome-Browser natürlich wirklich so dafür gute Werbung zu schalten einfach ja ein Schatz ist. Ne? Also du kannst
die die geilste Datenkrake, die Google hat.
So könnte man es auch sagen. Es ist die größte Krake im Ozean auf jeden Fall. So unter dem Motto. Und ja, also da ist halt wirklich die Frage, ist das denn einfach fair, so dann zu sagen, das muss jetzt verkauft werden? Was denkst du?
Also, ich finde es generell ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, mir persönlich ist schon aufgefallen, dass die Qualität von Google-Produkten teilweise sehr abgebaut hat. Besonders Google-Suche ist wirklich schlecht geworden in den letzten Jahren, weil die halt so Platzhirsch auf dem Markt sind, dass sie wirklich auch wenig Anreiz haben, das beste Produkt auf dem Markt zu liefern, was Suche angeht. Dementsprechend finde ich es eigentlich ganz gut, wenn da im Sinne des Konsumenten mal dafür gesorgt wird, dass die Konkurrenz wieder ein bisschen mehr Chancen bekommt und wir diesem Monopol uns nicht einfach nur unterwerfen müssen. Das große Problem, sage ich mal, was ich da jetzt noch sehe, oder die Problem ist vielleicht falsch, es ist einfach eine andere politische Herangehensweise. Aber wenn Trump jetzt dann als Präsident eingeschworen wird, sieht es für dieses Verfahren eher schlecht aus. Also so wie ich das mitbekommen habe, wird er da eher dagegen sein, dass da sich die Regierung so doll in die Machenschaften der Unternehmen einmischt. Sondern verfolgt da eher die Philosophie, ja, lass mal die Unternehmen machen. Die wissen schon, wie man am geilsten Geld verdient, und Geld verdienen wollen wir alle, also let's go. Außerdem Aktiengut geht hoch, freuen sich alle Aktionäre, ist auch nicht schlecht. Ja, dementsprechend ist es so ein bisschen die Frage, wie sinnvoll es tatsächlich ist, darüber zu diskutieren, ob die jetzt zerschlagen werden sollten oder nicht, wenn es eh so doll auf der Kippe steht, ob das überhaupt passiert. Aber die EU hat da natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die wollen ja dann auch innerhalb der EU da ein paar neue Regeln einführen. Ich bin aber gerade auch gar nicht so up-to-date, was da der aktuelle Stand ist. Deswegen halte ich da mal eher meine Klappe.
Bei der EU gibt es, glaube ich, gerade nichts Konkretes in die Richtung. Aber die Frage ist halt einfach, also selbst wenn es halt noch gekippt wird, ist halt immer, finde ich, die spannende Frage, so ist es denn true, dass der Chrome-Browser da das Übel ist? Na, weil ich würde auch sagen, bei der Suche ist da halt schon wirklich, also schon wirklich auch vor allem, was Werbung angeht, ist die Google-Suche auch echt heftig. Ne? Also wenn du so ein paar Sachen einfach mal googelst, hast du teilweise 4-5 Werbeergebnisse, bevor du zu den richtigen Ergebnissen kommst. Das kannst du dir ja auch erst rauslassen, wenn du wirklich halt einen sehr hohen Marktanteil hast. Ne? Weil sonst würden da ja die Leute auch direkt zur Konkurrenz gehen. Und ich finde auch die Google oder generell Suche ist auch etwas, das man auch nicht so einfach mal vergleicht. Du suchst halt und ob das jetzt ein gutes Suchergebnis ist oder nicht, ist schwierig einzuschätzen, ne? Ja. Da müsstest du ja wirklich dann mal so einen A-B-Test machen bei verschiedenen Suchmaschinen. Wer macht das schon? Macht man eher nicht, ne?
Ja, und vor allem, gegen welche Suchmaschine willst du es dann halt auch vergleichen?
DuckDuckGo.
Ja, du kannst halt Bing. Gegen Bing vergleichen, ja. Okay, dann hast halt Bing. Oder du fängst halt an, irgendwelche Drittanbieter-Suchmaschinen zu benutzen, wie jetzt Ecosia oder sowas.
Aber die
und
bauen da auch auf Google-Suche
dann
auf.
Da kriegst du dann im technischen Hintergrund eh wieder dasselbe. Ich hatte jetzt neulich eine Headline gelesen, dass Ecosia gemeinsam mit einer anderen europäischen Suchmaschine einen komplett eigenen, unabhängigen europäischen Suchindex aufbauen möchte, um in Zukunft eben nicht mehr auf Google angewiesen zu sein. Inwiefern das jetzt irgendwie mit diesen rechtlichen Konsequenzen zusammenhängt, die da bei Google jetzt ins Haus stehen, keine Ahnung. Aber ist doch auch schon mal schön, dass wenigstens da in die Richtung mal ein bisschen Bewegung drin ist und wenigstens mal versucht wird, auch eine Alternative aufzubauen, die nicht einfach nur ein anderer Skin für die Google-Suche ist, sondern halt wirklich auch technisch gänzlich anders funktioniert oder zumindest mit eigenen Daten funktioniert.
Ja, also da bin ich auch, aber es ist halt für Konkurrenten wirklich schwierig, da einzusteigen, ne? Weil du es wirklich mit so einem übergroßen Konkurrenten dann zu tun hast in Google. Ja. Also damit aufzuschließen, ist halt sehr schwierig. Würde natürlich durch so eine Regelung deutlich erleichtert werden, weil sie auch beinhaltet, dass Google 5 Jahre nicht in den Browsermarkt wieder einsteigen dürfte. Das ist auch noch so eine Seitenforderung. Was?
Ja, aber Chrome würde ja weiter existieren.
Als genau, Browser. Aber würde ja einer anderen Firma gehören.
Genau.
Und die dürfen dann fünf Jahre reden.
Also so, das ist halt natürlich, also es ist ja jetzt nicht so, als ob dann dieses verkaufte Chrome gänzlich alle Verbindungen zu Google kappen müsste. Also rein technologisch funktioniert es ja schon gar nicht. So, und wie teilweise die Produkte miteinander zusammen funktionieren. Irgendwelche Verbindungen bleiben da ja immer bestehen. So, und auch wenn es dann unternehmerisch getrennt ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, ja, dann machen wir lieber einen komplett neuen eigenen Browser, statt zu schauen, wie man da hier und da trotzdem noch die Connections am Leben halten kann.
Ja, was wäre mit den Chromebooks? Die werden richtig lost dann. Einfach so. Ja, naja. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich finde halt, das ist einfach spannend, so mitzuverfolgen, was sich dann auch Leute für Gedanken machen. Weil es gibt dann halt auch die Forderung, dass Google sich quasi dadurch, dass Chrome jetzt schon so lange so einen heftigen Marktanteil hat, auch so viele Daten gezogen hat, dass die Forderung im Raum steht, dass man sagt, okay, andere Firmen müssen auf diese Daten, auf die ganzen Suchindexe zugreifen dürfen, weil die sich das quasi illegal durch dieses Monopol.
Das sind unsere Daten, das sind kommunistische Daten. Wir wollen alle Daten, her damit.
Ja, die müssen schon noch ein bisschen was dafür bezahlen dann, aber
aber sie dürfen sich zumindest das Recht erklagen, es zu kaufen.
Ja, aber es ist die Klassikerfrage, einfach ein Unternehmen baut sich halt über viele Jahre halt so Synergien auf und die Suche und Chrome ist halt eine Ultrasynergie und das halt auseinanderzureißen, wäre für Google, glaube ich, schon wirklich ein Stich ins Herz. Also klar, ich weiß jetzt nicht, ob die dadurch direkt bankrott gehen würden, aber es wäre auf jeden Fall schon ungeil.
Ja, wirtschaftlich ist es auf jeden Fall spannend, weil Synergien sind so irgendwie so der Motor in der Wirtschaft auch. Also das bringt sehr viel, sehr schnell voran. Gleichzeitig sind Monopole die größte Bremse, irgendwie was Innovation und so angeht. Also Konkurrenzdruck belebt das Geschäft ja bekanntlich und macht auch die Produkte für uns Endkonsumenten besser. Deswegen steht man da so ein bisschen zwischen den Türen und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Weiter geht's hier jetzt aber auch mal noch mit einem Thema, wo ich auch nicht auf der Bingo-Karte hatte für dieses Jahr, dass wir da jemals noch drüber reden werden. Die PlayStation Portal.
Was?
Ist wieder in den Schlagzeilen. Ja, und auf einmal ein sehr viel besseres Produkt als letzte Woche erst, denn sie hat ein immens riesiges Software-Update bekommen und funktioniert jetzt als eigener Cloud-Player. Du brauchst keine PlayStation mehr, um die PlayStation Portal zu nutzen. Überhaupt nicht.
Geil, weil das war ja wirklich so eine große Kritik an der PS Portal. Und jetzt, wie machen die das? Die haben dann einfach ein Rechenzentrum irgendwo aufgebaut, wo wahrscheinlich genau. PlayStation
stehen. Gab es ja bisher auch schon, das ist ja noch das Allerabsurdeste. Also es gibt ja über PlayStation Now, heißt es dann, glaube ich, oder wurde mittlerweile in PlayStation Plus oder whatever. Ich bin da mit der Terminologie auch nicht up to date. Aber da gibt es auf jeden Fall einen Premium-Online-Service von Sony, mit dem man auch Cloud-Gaming auf einer PlayStation-Konsole betreiben kann. Und das war dann halt auch bisher der größte Joke, dass es halt einfach gar nicht auf der PlayStation Portal funktioniert hat. Ich glaube, jetzt will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe es zumindest noch so in Erinnerung, dass zumindest Cloud Gaming gar nicht auf der Portal funktioniert hat, selbst wenn es auf der PlayStation selbst lief, weil man gesagt hat, man will ja nicht das Doppelstream, also erst auf die PlayStation und dann auf die Portal, sonst wird die Latenz ja zu krass.
Richtige Inception.
Was irgendwie auch Quatsch war, wenn ich so richtig in Erinnerung habe zumindest. Aber jetzt kann die PlayStation Portal es halt selbstständig. Sie kann sich mit dem WLAN verbinden, dann kannst du auf diesen Cloud-Streaming-Dienst zugreifen und haufenweise PlayStation-Spiele darüber spielen, so wie es von Anfang an hätte sein sollen. Wie gut das funktioniert, da gehen die Meinungen auseinander. Von den klassischen Cloud-Gaming-Kritikern hört man natürlich wieder, dass es die bekannten Probleme hat, Latenzen Probleme ist, dies, das, und es funktioniert nicht richtig und blablabla. Ich habe jetzt aber auch schon von Cloud-Gaming-Enthusiasten ein, zwei Videos angeschaut, die teilweise sehr begeistert waren und meinten, das funktioniert eigentlich at this point besser als Streaming über den Xbox Game Pass. Also ja, muss man wahrscheinlich selber einfach ausprobieren mit seiner eigenen Internetverbindung, um da ein Fazit zu ziehen. Klar ist aber auf jeden Fall, dass es jetzt halt eine 200€ PlayStation gibt, mit der man PlayStation-Spiele spielen kann. Das ist schon ein sehr krasser Schritt, für den viele Sony jetzt feiern, obwohl sie es eigentlich schon von Anfang an hätten machen sollen. So ein bisschen wie als USB-C ins iPhone kam und alle so, ja, Mann! Das ist so, wofür genau klatschen wir eigentlich gerade Applaus? Aber ja.
Nein, ich finde, der Vergleich, der hinkt echt. Weil Apple da ja gezwungen wurde, so ein bisschen durch die EU-Verordnung. Aber es ist ja besser, späte Einsicht zu haben, als gar keine Einsicht.
Ja, das hat sich
Rockstar auch gedacht. Kann man ja trotzdem jemanden für feiern. Was?
Das hat sich Rockstar auch gedacht, denn in Other Gaming News, ja, PlayStation Portal gleich durch, weiß ich, so ist jetzt ein bisschen besser vom Preis-Leistungs-Verhältnis durch dieses neue Feature geworden. Ich denke, die Schnittmenge zwischen Leuten, die sich für Cloud Gaming und für lokales Game Streaming interessieren, ist relativ hoch. Das heißt, so viele neue Kunden hat es jetzt vielleicht auch nicht erschlossen, die Portal, aber werden wir ja diese Weihnachtssaison dann an den Verkaufszahlen sehen, ob auf einmal mehr Leute eine Portal haben wollen als vorher. Aber bei Rockstar, ja, was ging ab? Wir erinnern uns zurück an den Launch von der wahrscheinlich peinlichsten Remaster-Gaming-Suite, die je irgendwie rauskam. Ja, GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas, diese unfassbar erfolgreichen und von vielen so sehr geliebten Videospiele, wurden ja vor 3 Jahren aus dem Online-Sortiment von Rockstar genommen. Die haben dann diese alten Spiele nicht mehr verkauft und das Ganze ersetzt durch die Definitive Edition, was quasi die beste Version dieser Spiele bisher sein sollte. Und wenn sie das gewesen wäre, hätte man sagen können, ja, okay, ist ja kein Problem. Die Realität war aber, dass die Definitive Edition ein sehr, sehr faules, AI-abgescaltes Drecksprojekt mit ganz vielen Problemen war. Also wirklich so, wenn man es verglichen hat mit dem, was die Fan-Community schon mit Mods für diese 3 GTA-Spiele auf die Beine gestellt hat, war die Definitive Edition wirklich peinlich. Sie war hässlich an vielen Stellen, sie hatte Bugs ohne Ende, sie hatte inhaltliche Fehler, es war ein Trauerspiel. Trotzdem war es die einzige Version ab dem Moment, die man offiziell von den Spielen kaufen konnte. Und sie haben da sehr, sehr, sehr viel Kritik für bekommen. Und jetzt, 3 Jahre später, kam aus dem Nichts total unerwartet ein riesen fettes Update für die Definitive Edition, die nicht alles, aber zumindest die gröbsten Probleme auf einmal gefixt hat. Es sieht jetzt endlich nicht mehr so scheiße aus. Die Belichtung passt wieder zusammen mit der Belichtung von den originalen Spielen. Es war auch so, dass die Definitive Edition davor gar keinen Nebel und keine Wolken so richtig hatte, was dazu geführt hat, dass wenn man an einen höheren Ort auf der Karte geklettert ist, dass man die ganze Welt auf einmal sehen konnte und die sich super klein und spielzeugmäßig angefühlt hat. Jetzt gibt's endlich wieder Wolken und Nebel und alles, was dazu gehört. Und das Gefühl von diesen Spielen ist jetzt endlich wieder so, wie es früher war, nur halt jetzt in besser.
Das ist nochmal gut. Ich sag dir, das wurde damals in so einem Krisenmeeting entschlossen, wir brauchen ein heftiges Update. Das hat bis heute gedauert.
Ja, aber ich frag mich, wieso das so lange gedauert hat. Weil es ist halt irgendwie, keine Ahnung,
nicht
du kannst ja auch das Spiel nicht 3 Jahre, bevor es fertig ist, rausbringen. Also das ist halt auch irgendwie so. Aber vielleicht hat es halt auch erst, ja, vielleicht hat es auch diesen Shitstorm gebraucht, um die überhaupt mal motiviert zu bekommen. Aber ich glaube, da wurden dann Entscheidungen vielleicht auch wieder von Leuten getroffen, die da einfach nur das Money gesehen haben und sich gedacht haben, geil, bringen wir jetzt als Definitive Edition die alten Spiele nochmal neu raus, können wir nochmal neu Geld verdienen, die alten nehmen wir aus dem Sortiment, damit alle das teure Remaster kaufen müssen, yeah, yeah. Und dann haben sie halt nicht damit gerechnet, dass die Leute sich so sehr aufregen werden, wie sie sich aufgeregt haben. Aber halt auch einfach zu Recht, weil ich finde, gerade bei einem kulturell so einflussreichen Spiel wie GTA, wo so viele Leute so viele Erinnerungen dran haben. Ja, ist ja. So. Also das ist natürlich ein sehr gewalttätiges Kulturgut, aber ja, es ist Kulturgut. Ja, es ist auf jeden Fall Kulturgut und es ist Teil irgendwie so unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Und dass du dann halt sagst, man nimmt das jetzt raus, verbannt es aus seiner Existenz und bietet es ab jetzt nur noch in Scheiße an. Das ist halt schon, es ist schon wirklich sehr, sehr frech. Und dass sie da jetzt dieses Update gebracht haben, ist eigentlich das absolute Minimum, was man da von ihnen erwarten muss. Wie bei USB-C im iPhone. Aber trotzdem, die Leute freuen sich wirklich. Das ist so krass. Das ist jetzt die neue Taktik. Man muss etwas erst in Scheiße rausbringen und dann fixen. Dann kriegt man Lob für etwas, wofür man sonst nie Lob bekommen hätte.
Ja, das ist echt so der Trick 17.
Ja, stell dir vor, bei der PlayStation Portal, wenn die direkt mit Cloud Gaming rausgekommen wäre, da hätte doch niemand gesagt, oh, so eine coole Konsole und die kann sogar Cloud Gaming, richtig krass. Sondern alle hätten so gesagt, so, ja, okay, die Leute hätten jetzt vielleicht einen PSP-Nachfolger erwartet, wo ein richtiger Prozessor und alles drin ist. Stattdessen gibt's jetzt nur Cloud Gaming. Und es wäre negativ gewesen. Jetzt lässt die Leute ein Jahr drauf warten und auf einmal, wow, endlich ist Cloud Gaming hier.
Ja, aber ich glaube, das geht auch nicht immer auf, weil ich glaube, die PS Portal hatte einfach schon dadurch schnell einen schlechten Ruf und das sitzt immer noch in den Köpfen. Ich glaube, es werden jetzt unterm Strich weniger Leute davon erfahren, dass Cloud Gaming möglich ist, als hätten sie es direkt gehabt, oder?
Weiß ich
also,
nicht.
Ob das immer so aufgeht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ist tricky.
Ja. Wäre auch mal interessant zu sehen, ob jetzt die Downloadzahlen von der Definitive GTA Edition hochgehen. Jetzt, wo der Fix da ist. Und es gab auch noch sehr coole YouTube-Videos übrigens auch, die gezeigt haben, was für Bugs immer noch drin sind. Also während der Großteil des Internets sich so mega gefreut hat über die ganzen verbesserten Kleinigkeiten, gab es ein paar Leute, die da trotzdem noch den Blick drauf hatten, auf alles, was da noch falsch läuft.
Ja, das ist auf jeden Fall immer eine gute Entwicklung.
Ja. Na gut, in dem Sinne.
Gibt es auch eine Entwicklung bei uns? Und zwar hat sich der Crewcast zu Ende entwickelt. Für heute.
Ja, Update, Leute. Ihr wartet seit 3 Jahren drauf. Jetzt bringen wir es endlich zum Schluss. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war mir eine große Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder.
So machen wir das nämlich. Und dann bricht Felix endlich den zweiten Teebeutel an.
Hell ja. Yeah. Cheers to that. Macht's gut, bis dahin.
Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do.
Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drive? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.